Guten Tag, mein Name ist Gero von Rando. Ich habe rund 30 Jahre für die Zeit geschrieben. Nicht nur über Wein, aber auch über Wein. Unvermeidlicherweise lernte ich im Laufe dieser Jahrzehnte meinen Freund Dr. Ulrich Sauder kennen. Wir haben zusammen viele Weine verkostet und bewertet und immer wieder verblüffte er mich mit seinem Wissen über noch unbekannte Weingüter. Er fährt halt auch hin und urteilt nicht nur nach dem Papier oder Flaschenform. Um Wein richtig zu verstehen, ist profunde Allgemeinbildung notwendig. Ulrich Sauder muss man das nicht erklären. Er hat neuere deutsche Literaturwissenschaft und Philosophie studiert und erwarb am Zentrum für Philosophie und Wissenschaftstheorie der Universität Konstanz seinen Doktortitel. Da er mit seinem Wissen nicht protzt, nichts lege ihm ferner, macht es Freude, mit ihm über Grundsätzliches zu diskutieren, gerne bei einem Glas Wein. Was viele nicht wissen, Ulrich Sauder hat ein statistisch ausgeklügeltes System entwickelt, die großen Bordeaux-Weine geschmacklich einzuordnen. Mir hat das schon einmal geholfen, mich für den richtigen Wein zu entscheiden. Außerdem ist Uli Sauder einfach ein Pfundskerl.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier and Friend. Die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Ja, wie ich gerade schon sagte, wir sind wieder bei der Spezialkategorie Sommelier and Friend. Und wir haben diese Woche zu Gast Ulrich Sauder, den Chefredakteur des Falstaff, des Falstaffs Weinguide. Und mehr dessen, dass ich Ulrich als unfassbaren Fachmenschen, als tollen Verkoster, als ja eines der Urgesteine, nicht nur der Journaille über Wein in Deutschland, sondern auch als unfassbaren Gesprächspartner schätze, habe ich mich auf dieses Gespräch gefreut. Und beim Schneiden hatte ich so unglaublich viele interessante Punkte, wo ich sagte, wow, nicht nur wie wortgewaltig das ist, nicht nur wie worttief, wie gedankentief, wie wortkomplex, sondern auch wie einzigartig und trotz allem, und das finde ich so großartig, nicht abgehoben die Gedanken sind. Und ich finde, das macht Ulrich aus. Deswegen habe ich mich sehr auf diese Aufnahme gefreut. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir gleich loslegen. Bevor wir loslegen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe. Und dazu gehören, du weißt es, die Handelshäuser von Seguini. Dann gehört dazu Schlumberger, natürlich das Handelshaus Segnitz. Und es gibt noch das Bremer Weinkolleg. Das ist so das Online-Portal für Privatkunden, die auf die Weine dieser Handelshäuser zurückgreifen möchten. Und ich möchte ganz herzlich Danke sagen dafür, dass ihr an unserer Seite seid, dass ihr uns begleitet, dass wir dank euch dieses Projekt ins Leben rufen konnten und seit über 2 Jahren durchführen können. Danke, dass ihr an unserer Seite seid und danke, dass ihr dieses Projekt ermöglicht. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Ganz herzlich willkommen, lieber Ulrich Sauder! Deine persönliche Website heißt ja Weinverstand. Und da frage ich mich, also warum ist für dich Wein mehr Verstand, also Bewusstsein, oder ist es eigentlich doch mehr Gefühl, wie viele Wein sehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das hängt vielleicht einfach damit zusammen, dass ich Philosophie studiert habe und alles auch so unter einem erkenntnistheoretischen Gesichtspunkt versuche zu begreifen. Das soll natürlich nicht heißen, dass Wein nicht auch eine sehr hohe sinnliche Qualität hat. Aber mein persönlicher Zugangsweg geht vielleicht zuerst über den Verstand oder die Sinnlichkeit, die man beim Weingenuss erleben kann, versuche ich dann trotzdem mit den Mitteln des Verstandes zu interpretieren. Ich glaube, so muss man die Idee hinter dem Weinverstand fassen.
Muss man Wein verstehen, um ihn zu verstehen? Also braucht man Wissen, um Wein zu verstehen? Oder ist es manchmal dieses intuitive, anfühlende, ein anderer Weg, aber manchmal eine andere Tiefe? Oder ist es oberflächlich? Kann man das so differenzieren?
Ich glaube, beides ist richtig. Ich muss jetzt an eines denken. Ich versuche auch immer seit Jahren Weine quantitativ zu erfassen, indem ich für sensorische Merkmale, Zahlenwerte vergebe, die quasi die Intensität der Wahrnehmung wiedergeben. Und das hört sich unglaublich verkopft an, aber es ist genau das Gegenteil, weil diese Zahlen, die man dann hinschreibt, die sind eben oft, wie du sagst, auch komplett intuitiv, ohne Überlegung. Die werden spontan da in die Excel-Datei geschrieben und man bekommt sozusagen auf dem verstandesgeleiteten Weg bekommt man ein ziemlich spannendes Abbild dessen, was einem die Intuition auch an Wahrnehmung und an intuitivem Verständnis gegeben hat.
Ist es ähnlich wie bei einer zum Beispiel Master-Sommelier-Prüfung, dass man sagt, Medium Color, Intense Color oder kräftiger Geschmack, leichter Geschmack, viel Holz, wenig Holz, kann ich mir das so vorstellen? Oder ist das wie in eurem Rating, dass du sagst, die Farbe ist 94 und der Geruch ist 98? Oder 88? Oder wie gehst du davor?
Ja, es ist eher Ersteres. Also es ist eine reine quantitative Beschreibung ohne jede wertende ohne wertende Untertöne. Also bei der Farbe ist es am einfachsten, weil wir da natürlich alle extrem geschult sind. Da kann man sagen, das eine ist ein blasses Rosa und das andere ist dunkles Rubinrot oder so. Also auf optische Reize reagieren wir natürlich am erfahrensten und sind auch am besten in der Lage, das zu analysieren. Aber wenn du dich dann fragst, hat der Wein jetzt mehr Kirscharomen oder rote Beeren oder dunkle Beeren, dann ist es schon ein bisschen komplexer. Und das quantitativ zu bestimmen, ist in dem Fall die Idee dahinter.
Bildest du dich noch fort? Also lernst du noch Wein? Oder ist doof zu fragen, bist du allwissend? Das natürlich nicht, aber hast du so viel täglichen Umgang mit Wein, dass sich das automatisch ergibt?
Ich habe leider nicht so viel Zeit in meinem Alltag, um mich mit einer gewissen Systematik fortzubilden. Das ist auch wirklich ein Schwachpunkt dessen, dass man einfach auch so in einer gewissen Arbeitsroutine drin ist. Auf der anderen Seite sorgt die Arbeitsroutine natürlich auch dafür, dass man immer und immer wieder mit Dingen konfrontiert wird, mit Phänomenen konfrontiert wird, dass man auch in der sensorischen Übung doch ziemlich drin bleibt. Und die Engländer sagen, practice makes perfect. Da ist, ohne jetzt den Anspruch zu haben, perfekt zu sein, aber das tägliche Training in der Verkostung führt natürlich schon dazu, dass man eine gewisse Sensibilität hochhält und einfach auch seine Synapsen in Schuss hält, um es mal so zu sagen,
ja. Aber es ist ja nicht nur das Verkosten, sondern auch das Schreiben. Und zum Schreiben oder zum Journalismus gehört das Recherchieren, hast du zumindest mal gesagt, und ist ja wohl sehr, sehr wahr. Dadurch hat man ja automatisch eine gewisse Grundbildung in der Kommunikation mit den Winzern, im tiefen Blick, ob Dinge funktionieren, im Faktencheck etc. Dadurch, wie du eben sagst, hat man, glaube ich, aus der täglichen Praxis eine Grundbildung, die man mitnimmt oder eben auch eine Weiterentwicklung.
Und man erfährt natürlich unglaublich viel. Also gerade die Recherchen bei den Winzerinnen und Winzern, das ist eigentlich der Teil meines Berufs, der mir auch am meisten Spaß macht, weil unglaublich viel Erkenntnisse, Wissen, Erfahrungen auch auf mich einströmen. Die Winzerinnen und Winzer sind ja die allermeisten sehr bereit, auch ihr Wissen zu teilen. Und sie erzählen auch Dinge mit einer großen Authentizität und mit einer großen Glaubwürdigkeit, die mir wieder helfen, das zu verstehen, was wir hier fernab der Weinberge im Glas wiederfinden. Also das finde ich einen sehr faszinierenden Teil meiner Arbeit und der darf auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden, das ist ganz klar.
Das finde ich so erstaunlich bei Winzern, dass sie scheinbar keine Betriebsgeheimnisse haben. Also sie sorgen dafür, dass man den Wein auf einer sehr eigenen Weise verstehen kann und das Wissen dazu bekommt, damit man es verstehen kann und publizieren das. Also helfen damit auch anderen Winzern, das zu verstehen und die Weine zu verstehen. Aber die Offenheit, mit denen viele Winzer an die Sache rangehen, finde ich oftmals so beeindruckend und einfach auch so dann zielführend und die gesamte Branche weiterbringt. Also es ist in der Tat, finde ich so und eigentlich toll. Wie stehst du da im Allgemeinen? Winzer versuchen sich natürlich auch weiterzuentwickeln. Du als Journalist versuchst diese Weiterentwicklung, diese, lass uns Trends nennen, aufzugreifen, zu spiegeln, zu begleiten, vielleicht manchmal zu intensivieren oder vielleicht auch manchmal auszubremsen. Wie stehst du zu Trends? Braucht unsere Branche, die ja eigentlich sehr phlegmatisch ist, das oder ist es manchmal eher hinderlich, weil es ja dann doch auch die Tiefenentwicklung verhindert, wenn ich immer wieder was Neues haben möchte?
Also ich glaube, die Trends, eigentlich kann man sich die Frage gar nicht stellen, ob man sie braucht oder nicht, weil sie sich von selbst ergeben. Das ist meine Erfahrung. Und zu den Trends gehört natürlich auch dazu, dass sie in Übertreibungen führen. Das weiß ich gar nicht, ob jetzt die Weinbranche da sehr viel anders funktioniert als andere Branchen und andere Berufsfelder. Aber ich glaube schon, dass es spannend ist, Trends aufzugreifen, zu interpretieren. Es ist auch interessant zu sehen, wie die Trends manchmal von den Rändern, also von den Betrieben, die sich selbst eher so ein bisschen als alternativ und vielleicht sogar fast schon dissident verstehen, wie die dann so manchmal auch einsickern in den Mainstream. Das konnte man, finde ich, sehr gut sehen bei der ganzen Naturwein-Szene. Heute machen große, fast industriell arbeitende Betriebe auch Spontangärungen und versuchen auch mit weniger Schwefel und so. Also es ist, ich glaube, man darf die Trends in beide Richtungen nicht überbewerten. Sie sind nicht zu verteufeln, also sie sind jetzt auch nicht die absoluten Heilsbringer, aber ich finde, es ist sehr erfrischend, wenn Menschen was Neues probieren und wenn sich daraus auch sowas ergibt wie eine erhöhte Aufmerksamkeit für einzelne Weinstile, dann ist das rundum positiv.
Gibt es einen Weintrend, der dich beeindruckt oder den du gerade unglaublich spannend findest, den du weiter verfolgen möchtest, wo du sagst, mehr davon oder toll, wenn sowas eben in die vermeintliche Industrie oder in die größeren Produzenten Einzug hält?
Also ich glaube, das ist jetzt schon nicht mehr ganz der neueste Trend, aber was mich sehr fasziniert, und da kommt auch wieder ein bisschen die Erkenntnistheorie zum Spielen, was mich sehr fasziniert, ist, dass wir bei den Weißweinen immer mehr zum Thema Phenolik gehen. Und das sehe ich ganz stark auch einhergehend mit dem Phänomen, dass wir durch die Erderwärmung niedrigere Säurewerte haben. Also wir hatten früher die Säure als Strukturträger, heute wird alles reifer. Es ist schwieriger, die Säuren auf dem Niveau zu halten, auf dem man sie vor 20 Jahren hatte und auf dem sie den Wein eben auch eine Balance gegeben haben. Mit der erhöhten Reife geht einher, dass wir eben auch in den weißen, in den hellen Trauben doch hochwertigere Gerbstoffe haben. Und wenn man die extrahiert, dann ergibt sich in Weißwein neuer, aber eben auch sehr spannender Balance. Also das finde ich ein Trend, wenn man das überhaupt als Trend bezeichnen kann, den ich sehr faszinierend finde.
Unterscheidet man zwischen, ich weiß gar nicht, ob die Frage so richtig ist, ich stelle es trotzdem, unterscheidet man zwischen Trend und Stil oder gibt es in Sachen Stil Trends oder ist die Frage zu weit hergeholt?
Ja, ich finde die Frage trifft schon. Also jeder Trend hat natürlich stilistische Auswirkungen und ich erinnere mich so sehr gut noch an die Anfänge meiner weinjournalistischen Tätigkeit. So Ende der 80er Jahre, da fingen die deutschen Winzer an, das Barrique für sich zu entdecken, Anfang der 90er. da gab es dann schon die Hades-Gruppe in Württemberg zum Beispiel. Die haben verrückte Experimente gemacht. Die haben Kerner ins Barrik gelegt und die haben, ich erinnere mich noch, Richard Trautz hatte einen Rotling oder einen sehr hellen Rosé, das weiß ich nicht mehr ganz genau, den er mit ganz schmalen Öxle gelesen hatte, irgendwie Ende 70 Grad oder so, den hatte er dann 36 Monate ins Barrik gelegt. Das waren so Experimente, die man damals gemacht hat. Und die sind natürlich ein bisschen trendgetrieben, weil man einfach dieses neue Arbeitsgerät auch ausprobieren wollte. Die haben aber auch stilistisch was verändert. Die haben dann beim Rotwein vielleicht mehr diese den Weintyp hervorgebracht, den wir heute als parkerisiert bezeichnet oder vor 10 Jahren noch als parkerisiert bezeichnet hätten, so müsste man sagen. Aber auf eine gewisse Art hat das natürlich auch schon an Dingen rum überlegt, die heute ohne das Holz oder mit ganz anderem Blick aufs Holz auch wieder aktuell sind, nämlich die Frage, was kann man mit früher Lese und mit geringen Mostgewichten für Weintypen produzieren. Also es ist eine ganz komplexe Wechselwirkung aus Trends und Stilistiken und am Ende, ja, wenn Dinge dann, wenn Weine dann vielleicht aus der Balance sind, dann ist es halt so. Aber man hat das Experiment gemacht und was dabei gelernt.
Spannend, ja. Gibt es einen Stil, den du persönlich nicht missen möchtest? Also es ist jetzt natürlich nicht die Frage irgendwie nach einem Lieblingswein, Lieblingsstil oder sonstiges, aber einen, den du besonders wertschätzt und wo du sagst, der ist so markant in der Weinwelt, bitte auf keinen Fall wegnehmen?
Ja, da fallen mir natürlich spontan ganz, ganz viele ein. Also Johann Josef Prüm, sicher, das ist ein wie in Stein gemeißelter Riesling-Stil, der, glaube ich, von dem ich mir wünschen würde, dass er in alle Ewigkeit so weiter besteht. Aber ich denke, So sehr ich jetzt auch dem Experiment das Wort geredet habe und so sehr mich auch Neuerungen und ein Tasten nach neuen Geschmackswelten immer begeistert, genauso sehr finde ich eben die Klassiker wirklich beeindruckend, die über Jahrzehnte eigentlich ihrem Stil treu geblieben sind. Burgund, d'Angerville zum Beispiel oder früher auch Biondi Santi, die habe ich jetzt auch seitdem die Familie nicht mehr die Eigentümer sind, habe ich das nicht mehr probiert. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber so die Biondi Santi Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg oder so, das ist halt einfach wie ein roter Faden. Und ja, das sind die Weine vor allem, die mich, je älter ich werde, desto mehr begeistern. Dass tatsächlich auch den Naturbedingungen dann auf so unaufgeregte Weise Ausdruck verliehen wird. Das ist vielleicht schon am Ende das Herz der Weinkultur.
Wo ich es eben auch sehr wichtig finde, diese Jahrgänge, die ja in ihrer Abfolge teilweise gravierend unterschiedlich sind, einfach auch zu spiegeln. Dafür braucht man diese Grundlage des Weinstils oder der Handschrift eines Weingutes, um zu erkennen, wie war das Jahr wirklich, wie entwickelt sich das Jahr, eben auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit. Und wenn man sich selber einen Weinkeller anlegen möchte, dann möchte man halt nicht immer nur irgendwelche Experimente reinlegen, sondern manchmal eben auch etwas, was sich über die Jahre kontinuierlich entwickelt. Da haben wir ja mehr oder weniger beide das gleiche Leid. Wir sind ja in super schlechten Jahrgängen eigentlich geboren, die nicht wirklich so lagerfähig sind. Ich 74, du ein wenig davor. Aber was ich total erstaunlich fand, du hast bereits mit 10 Jahren deine erste Weinsammlung angelegt. damals, glaube ich, inspiriert von einem Buch. Wie kam es dazu? Warum legt man sich mit 10 Jahren eine Weinsammlung an?
Ja, das hat eine ganz, eigentlich banale Vorgeschichte. Es standen da immer so ein paar Flaschen Wein bei meiner Mutter auf dem Tisch, auf dem Küchentisch. Die hatte sie mal geschenkt bekommen. Und da sie selber da überhaupt nicht, da wenig Affinität zu hatte und da ich alles unter den Nagel mir gerissen habe, was ich lesen konnte, hat sie gesagt, ich kaufe mal so ein Buch, da kannst du mal nachschauen, ob das was taugt. Und dann hat sie so ein Buch gekauft. Und da standen so Rebsortenprofile drin, da war dann die Traube abgebildet und es standen so die üblichen Geschmacks- und Geruchsattribute, die man dem Silvaner zuspricht oder dem Müller-Thurgau oder dem Riesling. Und das hat mich so in den Bann gezogen, dass dann irgendwann das Taschengeld in ein zweites Buch floss und irgendwann dann nicht mehr nur in Bücher, sondern auch tatsächlich in Flaschen.
Wow.
Und das, ich meine, das war, wir sprechen von den 70er Jahren, das war die Zeit, in der man, ich bin ja am Bodensee groß geworden, auf der badischen Seite, und da gab es natürlich sehr viele Auslesen und Bärenauslesen aus badischen Winzergenossenschaften. Das waren so die ersten Weine, die bei mir im Keller lagen und auf die ich natürlich mit 12 oder so stolz war wie Bolle, die sich danach dann aber auch so als eine gewisse Enttäuschung rausgestellt haben, als ich zum ersten Mal was probiert habe. Und dann ist die Liebe erstmal so ein bisschen abgekühlt für ein paar Jahre, aber als ich das so mit 17 oder so, habe ich dann wieder angefangen, mich dem Thema zuzuwenden, und dann waren es nicht mehr unbedingt die Gewürztraminer Spätlesen, sondern dann ging es schon Richtung Bordeaux relativ schnell.
Gab es für dich diesen Weinmoment, diesen einen, wo du das Gefühl hattest, die Weinwelt öffnet sich für dich? Oder war das so dieses Schleichende, wenn du im Badischen groß geworden bist, dann bekommt man das ja automatisch schon relativ früh mit, dass Leute also gerne Wein trinken oder das Umfeld gerne Wein trinkt, das genießt und damit das Leben bereichert?
Also das große Erweckungserlebnis, so dieser eine inspirierende Moment, der fällt mir nicht ein. Was mir natürlich schon einfällt, ist, dass die Zeit, in der ich dann so mit dem ersten Geld aus den Ferienjobs mir dann mal mit einem Freund zusammen eine Flasche Latour gekauft habe oder so. Das waren schon Augenöffner, was Wein sein kann, wie unlecker das auf eine gewisse Art ist, sondern wie herausfordernd und wie viel Gerbstoff überhaupt so ein Getränk haben kann. Das waren oder Leo Velasquez oder auch die Finesse eines Cheval Blanc oder so. Das war eine Zeit, wo es sehr viele Aha-Erlebnisse gab, und an die denke ich natürlich schon oft zurück. Das muss aber auch sagen, es ist ja nicht so, dass diese Momente völlig verloren sind, so nach dem Motto, ich kenne ja jetzt schon alles. Also solche Aha-Erlebnisse, die gibt es zum Glück immer noch. Mhm. Auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Also
aufgrund neuer Jahrgänge oder neuer eben wiederum Stilistiken, Trends etc. oder entdeckst du auch Klassiker neu? Dass du eine Latour aus den 80ern probierst und immer noch dieses Weingefühl, dieses Weinverliebte in dir trägst, wo du sagst, wow, und genau darum mache ich das.
Ja, das ist bei den Premiers aus Bordeaux ist ja die bittere Wendung die, dass sie eigentlich heute nicht mehr bezahlbar sind, auch nicht, wenn man zusammenlegt und auch nicht, wenn man besser verdient als nur mit einem studentischen Aushilfslohn oder so. Aber Von daher hat sich das leider so ein bisschen erledigt. Aber es kommt schon, also es passiert ja dermaßen viel in der Weinwelt, dass, also wir sitzen hier ja an der Verkostung des Falstaff Weinguides, sitzen wir hier ja 4 Monate eigentlich, mein Team und ich, und verkosten eigentlich fast jeden Tag. Und es gibt immer wieder Momente, wo wir uns wirklich baff anschauen und sagen, das darf doch nicht wahr sein. Also es passiert einfach so viel, es kommen auch so viele neue Betriebe, es ist eine solche Kreativität und ein solcher Ideenreichtum im deutschen Weinbau seit, ich würde sagen, 10, 15 Jahren verstärkt, dass man immer wieder solche Überraschungen erlebt und auch wirklich völlig neue Dimensionen im Glas findet.
Bei, weil du es gerade angesprochen hast, bei der preislichen Entwicklung im Bordeaux im Allgemeinen, passiert ja auch sehr viel Spekulatives, dass Wein einfach als Wertanlage genommen wird, dass Wein rein wirtschaftlichen Zwecken dient. Du auf der anderen Seite als Verkoster, als jemand, der Weine bewertet, heizt das ja auch mit an. Also wenn du einen Wein ab 95 Punkte gibst, dann ist es ja fast ein Garant dafür, dass der preislich das Doppelte ab dem nächsten Tag erbringen kann. Ist das für dich eine Verantwortung? Magst du sowas? Sagst du, es ist ein Teil des Business, oder findest du es bedauerlich? Weil gerade jetzt bei Bordeaux hast du es ja aufgrund dessen, weil viele Weine einfach mehr oder weniger nicht mehr erreichbar sind für jemand, der gerne Wein trinkt und nicht ganz so viel verdient, dass er sich ein 5-stelliges Auto kaufen kann, mehr oder weniger negiert. Also wie stehst du zu Weinspekulationen?
Also beim Thema Bordeaux bin ich ja zum Glück nicht wirklich so aktiv, dass meine Primeur-Probennotizen oder so irgendwas bewirken würden. Natürlich kann man sich sehr konkret beim deutschen Spätburgunder fragen. Da ist ja auch schon preislich einiges passiert. Ich bin da, muss ich sagen, zwiegespalten. Also zum einen kann man natürlich auch einen Wein nicht absichtlich schlechter bewerten, als er es verdient, nur damit er nicht ins Gesichtfeld der Spekulation gerät. Das wäre ja auch, würde auch der Winzerin oder dem Winzer auch die Anerkennung verwehren, die sie oder er dann auch verdient hat. Auf der anderen Seite, wir leben halt in einer wahnsinnig komplexen Welt, und also mir hat mal jemand gesagt, also zum Beispiel sind es ja auch unsere Rentenfonds teilweise, die sehr intensiv auch auf dem Aktienmarkt agieren. Also mit unseren, um die Sicherheit unserer Renten herzustellen, wird manche Entlassungswelle auch gefördert in einem Unternehmen, um dann die Dividenden zu steigern, die dann am Ende auch wieder der Rentenkasse zur Verfügung stehen. Also es ist alles irrsinnig komplex, und ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, die Spekulation sollte man unterbinden. Ich weiß gar nicht, wie man es könnte, selbst wenn man es wollte. Aber ich meine, Fakt ist, dass so Weingüter wie Romane Conti natürlich alles versuchen, um das möglichst einzudämmen. Und das finde ich schon auch den richtigen Weg. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob man irgendwie Romane Conti ist und, ich weiß nicht, 20 oder 30 Hektar hat, oder ob man Lafite, Mouton, Margaux und ein anderes hochklassifiziertes Gut im Medoc ist und 100, 120 Hektar auf den Markt bringt.
Irgendwie misstraue ich Weinen, die schon beim Namen so tun, als hätten sie ein Jurastudium absolviert. Aber Terra Montosa. Terra Montosa, das klingt nicht nach einem Wein, den man achtlos aufschraubt, während im Hintergrund jemand Nudeln weich kocht und das Leben seine kleinen Verwaltungsgebühren erhebt. Das klingt nach Stein, das klingt nach Hang, nach Erde, die nicht einfach Erde sein will, sondern sich aufrichtet, die Knie durchdrückt und sagt, bitte sehr, ich bin Rheingau. Und dann hast du ihn im Glas, den 2023er Terra Montosa Riesling von Theresa Breuer vom Weingut Georg Breuer im Rheingau. Hell, trocken, schlank, aber keineswegs dünn. Er wirkt wie jemand, der mit ruhiger Stimme spricht und trotzdem den ganzen Raum in der Hand hat. Das ist Kunst. Viele Rieslinge wollen Eindruck machen, indem sie pfeifen, blitzen, tänzeln, tänzeln, nochmals tänzeln, bis man sie fragt, ob man Wein trinkt oder einer nervösen Wetterstation beim Karrierestart zusieht. Terra Montosa macht etwas anderes. Er kommt mit Spannung. Nicht mit Nervosität, mit Säure, nicht mit Säurepanik, mit Frucht, nicht mit Obstsalat auf Dienstreise. Er trägt Rüdesheim, Rauntal und Lorch. Nicht wie touristische Abzeichen am Wanderhut, sondern wie geologische Notizen unter der Haut. Bei Georg Breuer steht dieser Wein in der Hierarchie der trockenen Rieslinge ziemlich genau dort, wo es interessant wird. Über den Rheingau und Ortswein unter den Einzellagen. Das Weingut selbst beschreibt seine trockenen Rieslinge in 4 Stufen. Rheingau, Ortswein, Terra Montosa als Steillagenriesling und dann die Grand Crus, also die großen Lagenweine. Terra Montosa ist damit kein Resteverwerter mit schönen Namen, er ist eher ein ernsthafter Zwischenruf. Der Wein, in dem die steilen, besten Parzellen des Hauses ihren gemeinsamen Ton suchen, bevor die großen Solisten Berg Schlossberg, Berg Rottland, Berg Roseneck, Nonnenberg und Pfaffenwiesen einzeln auftreten. Man könnte sagen, er ist die Probe mit Publikum. Nur, dass diese Probe oft besser klingt als mancher Premierenabend mit rotem Teppich und wichtigem Gesicht. Der Name bedeutet sinngemäß bergige Erde. Das ist keine poetische Tapete. Bei Breuer ist der Hang keine Dekoration, sondern Arbeitsbedingung. Das Gut bewirtschaftet rund 40 Hektar im Rheingau, verteilt auf Rüdesheim, Rauental und Lorch. Etwa 65% davon liegen in Steillagen. Das ist für Menschen, die Wein nur aus Flaschen kennen, eine hübsche Zahl. Für Menschen, die dort arbeiten, ist ein Fitnessprogramm mit Wetterrisiko, Muskelkater und gelegentlichem Zweifel an der menschlichen Zivilisation. Steillagen schenken nichts, sie verlangen Handarbeit, Aufmerksamkeit, Nerven und manchmal den Humor eines Menschen, der gelernt hat, dass ein Hang immer gewinnt, wenn man ihm mit Arroganz begegnet. Die Breuerweine verdanken diesem Umstand einen Teil ihrer Gravität. Nicht Schwere, Gravität. Das ist der Unterschied. Schwere sitzt, Gravität steht. Das Weingut Georg Breuer wurde 1880 als Teil einer Weinhandelsfirma gegründet und befindet sich seit dem frühen 20. Jahrhundert im Besitz der Familie Breuer. Georg Breuer, nachdem das Gut heute benannt ist, baut es aus und stärkt den Export. Und dann kam die Neuzeit. Ab den frühen 80er Jahren führt Bernhard Breuer das Gut zu internationalem Ansehen. Nach seinem Tod im Jahr 2004 übernahm Theresa Breuer gemeinsam mit Heinrich Breuer und Hermann Schmorans Verantwortung. Heute prägen Theresa Breuer und der langjährige Betriebsleiter Hermann Schmorans dieses Haus. Dieses außergewöhnliche Haus. Die Geschichte könnte man leicht im Messinggießen an die Wand hängen. Aber bei Breuers wirkt Tradition nie wie ein ausgestopfter Adler im Treppenhaus. Sie wirkt eher wie ein Messer, das regelmäßig geschärft wird. Bernhard Breuers Leitgedanke, Weine zu erzeugen, die die spezifischen Eigenschaften ihrer Herkunft sichtbar machen, ist heute keine Phase im Prospekt, sondern ein Arbeitsauftrag. Und genau das spürt man beim Terra Montosa 2023. Er zeigt Herkunft, nicht mit erhobenen Zeigefinger. Er zeigt sie wie eine Karte, die man erst lesen muss. Da ist der Rüdesheimer Zug. Diese Mischung aus Stein, Druck und reifer Rieslingfrucht. Da ist diese kühle, feinere, nervige Seite, die man mit Rauntal verbinden kann. Und da ist die Lorcherschärfung. Diese schmale mineralische Strenge am Rand. Als hätte jemand den Wein einen gut sitzenden Anzug aus Schiefer genäht und vergessen, die Taschen mit Zucker zu füllen. Das alles bleibt Cuvée, nicht Collage. Die Einzelteile rennen nicht durcheinander wie Gäste auf einer schlechten Hochzeit. Sie fügen sich. Und genau daraus entsteht jener Breuerton, den viele nachahmen, aber wenige treffen. Trocken, präzise, nie steril, elegant, aber nicht dünn. Anspruchsvoll, aber nicht beleidigt, wenn man ihn einfach trinkt. Der Jahrgang 2023 hilft diesem Wein auf seine eigene, leicht komplizierte Art. Deutschland erlebt ein warmes Jahr mit Feuchtigkeit im August, Fäulnisdruck und der Notwendigkeit, Entscheidungen nicht auf die lange Bank zu schieben. Riesling kam dennoch sehr gut durch, sofern sorgfältig gelesen wurde. Und man schmeckt im Terra Montosa 2023 diese Jahrgangsspannung. Er ist kein asketischer Knochen, kein kalkweißes Mönchsgetränk, das einen im Mund anfasst wie ein Formular vom Finanzamt. Und mit etwas Luft öffnet er sich. Das ist wichtig. Wer diesen Wein eiskalt aus einem zu kleinen Glas trinkt, bekommt zwar immer noch Qualität, aber ungefähr so, als würde man Kafka nur über den Klappentext kennenlernen. Da steht etwas, aber das Eigentliche sitzt im Nebenzimmer und wartet darauf, dass man die Tür öffnet. Also, großes Glas, nicht zu kalt und einfach genießen. Vielen Dank für dieses großartige Riesling-Erlebnis, dem Weingut Georg Breuer und natürlich dem deutschen Handelsvertreter, dem Handelshaus Schlumberger.
Also ich bin auch jemand, der da komplett zwiegespalten ist und auf der einen Seite finde ich schade, wenn Wein verkommerzialisiert wird und dann manchmal auch die Objektivität in der Betrachtung des Weines fehlt. Auf der anderen Seite finde ich es super gut und finde es toll, weil wenn ein Wein einen gewissen Obolus erbringt, wenn damit spekuliert wird, dann fokussiert man sich darauf, dann generiert er Aufmerksamkeit, was dann wiederum einer Weinwelt, einer Weinszene, einem Weinland, einem Weinstil, einem Winzer zugutekommen kann. Also wenn der auf irgendeiner Auktion das Achtfache des zu Erwartenden erbringt oder wenn er auf dem Sekundärmarkt irgendwo gehandelt wird, man diesen Wein haben möchte, dann fokussiert man mehr Leute auf diesen Wein, auf diesen Stil, als wenn keiner drüber redet. Und Geld treibt an, Geld generiert manchmal eben auch Ressourcen, die sonst vielleicht nicht entstehen würden, damit der Winzer sich auch weiterentwickeln kann. Manchmal generiert das eben auch eine ganze Gemeinschaft, dass die einfach sagen, wow, der Stil ist so erfolgreich, lass uns ähnlich in die Richtung blicken oder Ähnliches machen. Und so passiert es ja teilweise eben auch nicht nur national, sondern auch international.
Vielleicht ist auch bei dieser Frage nach der Spekulation, die Antwort ist vielleicht ganz ähnlich zu der, die wir eben beim Thema Trend auch diskutiert haben, dass man sich vielleicht vor den Übertreibungen hüten muss, in beide Richtungen. Man darf es vielleicht nicht prinzipiell verteufeln, weil, wie du auch gerade gesagt hast, es gibt natürlich auch dem Weinbau finanzielle Mittel, die es ihm gestatten, nachhaltiger zu wirtschaften. Auf der anderen Seite ist natürlich die Übertreibung des Spekulativen. Und wenn die Spekulation dann auch so artifiziell befeuert wird, das ist eben auch ein sehr riskantes Phänomen, dem man nicht unbedingt das Wort reden kann. Also wir sehen es jetzt in Bordeaux, dass wir eine ganz fragile Marktsituation haben und dass die Weingüter auch so ein bisschen geknebelt sind, weil sie eben die letzten Jahre die Preise so erhöht haben, tun sie sich jetzt sehr schwer, auf ein Preisniveau zurückzufinden, wo der Markt auch wieder greift. Also eine kluge Geschäftspolitik versucht vielleicht nicht, die Spekulation zu verhindern oder völlig auszuschließen, kann sie ja auch gar nicht. Aber hütet sich eben auch davor, in die Übertreibung zu gehen und sich damit irgendwie selbst auch wieder angreifbar zu machen.
Ich glaube, eins der etwas größeren Probleme dabei, also wenn Weine ins Exorbitante irgendwann driften, dass sie nicht mehr bezahlbar sind, ist, dass sie auch aus der Gesellschaft und aus den Restaurants verschwinden. Das haben einige deutsche Winzer eine Zeit lang geäußert, dass sie schade finden, dass ihre Weine nicht mehr in Restaurants sind und dort nicht mehr getrunken werden. Also der Wein nicht mehr gelebt wird, nur in irgendwelchen Kellern irgendwie verschwindet und manchmal irgendwie abstrakt betrachtet wird, aber nicht mehr gelebt wird. Und Wein sollte ja getrunken werden, sollte gelebt werden, sollte inszeniert, sollte kombiniert und damit eben auch verstanden werden. Wenn du selber essen gehst, was ist für dich wichtiger, die Weinkarte oder der Sommelier?
Beides. Also natürlich Meine Frau ist leidgeprüft. Natürlich studiere ich immer die Weinkarte sehr, sehr intensiv, weil es mich natürlich auch sehr interessiert, was dieser Betrieb auf der Karte hat, auch welche Jahrgänge, ob es Jahrgangstiefe gibt und solche Sachen. Aber ich schließe mich schon immer gern auch einem Ratschlag an. Also das, von daher ist die Sommelier oder der Sommelier ein sehr, sehr wichtiger, wie soll ich sagen, ein Reiseleiter durch den Abend, ja. Mhm. Weil ich natürlich auch vieles nur aus der Theorie kenne, was auf der Karte steht und wo die spannenden Mariagen sind, das kann man ja in der Papierform nicht ansehen.
Ist eine Weinkarte für dich spannender, wenn sie groß und umfangreich ist oder wenn sie klein und konzentriert und thematisiert ist?
Also für die ganz großen und umfangreichen habe ich dann doch nicht die Zeit, weil ich nicht so unhöflich sein will und meine Frau nicht, dass sie sagt, oh, jetzt nächstes Mal gehen wir doch nur eine Pizza essen.
da sind die Weinkarten kleiner,
meistens. Da sind die Weinkarten weiß, rot, genau. Nein, ich finde schon einen gewissen Umfang finde ich schon spannend, wenn die Karte klein, aber also an der kleinen Karte sieht man natürlich sehr schnell, wie viel Kompetenz im Haus ist. Und
finde ich auch, ja.
Es gibt natürlich auch kleine Karten, wo man sieht, dass es alles von ein oder zwei Quellen kommt. Dann weiß man irgendwie auch, gut, ich will das auch nicht kritisieren. Die Betriebe müssen ja auch irgendwie ihren ökonomischen Weg finden. Und für manche ist natürlich auch das Thema Wein jetzt hat nicht die Priorität, die wir uns so wünschen würden. Aber es gibt natürlich auch, es gibt auch schon kleine Karten, bei denen man sieht, das ist handverlesen und ganz intelligent gemacht.
Welche Rolle spielt dabei der Sommelier? Also oder für dich der Sommelier? Soll er dich eher unterhalten? Soll er dich eher inspirieren? Soll er dich bestätigen, spiegeln, dir was Neues, dir was Lehrreiches mit an die Hand geben? Wann empfindest du einen Sommelier als kompetent, passend, als bereichernd?
Also das hängt natürlich auch stark von der Situation ab. Also wenn ich mit meiner Frau einen Hochzeitstag feiere, dann habe ich nicht so große Bedürfnisse, in die Kommunikation einzusteigen. Aber mich interessiert eigentlich fast mehr als die fachliche Beratung dann auch, welchen Blick die oder derjenige auf die einzelnen Weine hat und auf die Gerichte. Und das ist vielleicht eine professionelle Deformation, aber mich interessiert der Austausch und wieder das Verstehen dessen, was die oder derjenige als Leitmotiv hat bei der Auswahl der Weine. Das interessiert mich eigentlich dann fast mehr als die konkrete Auswahl.
Hattest du mal ein absolut beeindruckendes Restauranterlebnis oder Sommelier-Erlebnis, was dich nachhaltig begeistert?
Also eines, an das ich immer wieder zurückdenke, war tatsächlich vielleicht ein bisschen Klischee, aber war L'Ambroisie in Paris. Hm. Und ich meine, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne den Namen des Sommeliers nicht, der uns an diesem Abend beraten hat. Er hat mir aber durch seine ganze Berufsauffassung ganz tiefen Eindruck gemacht. Sehr freundlich, sehr zugewandt, kleine Hinweise gebend, hat verstanden, dass wir vielleicht lieber eine Flasche durchtrinken über drei Gänge. Wir kamen dann so im Austausch darauf, dass vielleicht ein Hermitage Blanc von Jean-Louis Chave, dass das vielleicht das Mittel der Wahl sei. Und ich sagte dann, ich würde gern den reiferen Jahrgang, wie ist der? Und dann hat er gesagt, also ehrlich gesagt, nehmen Sie lieber nicht den 13er, nehmen Sie den 16er. Also es war wirklich so eine ganz, wie soll ich sagen, so von gegenseitiger Anerkennung, dass man einfach das Beste will und dass man am Wein an sich große Freude hat, getragener Austausch, das fand ich im höchsten Maß beeindruckend. Und es kommt noch eines dazu, und Silvio, das kennst du ja wahrscheinlich auch. In Deutschland findet man kaum Sommeliers jenseits des 40. Lebensjahres oder so in der Gastronomie. Und der Sommelier, von dem ich spreche, der war sicher eher in meinem Alter, also um die 60, hatte aber wirklich eine Ausstrahlung der Würde und einer profunden Kompetenz, sowohl der fachlichen Art als auch der Kommunikation und des Umgangs mit Gästen. Das fand ich wow, einfach wow, ja.
Finde ich, ist gerade in diesen Ländern wie Italien, teilweise Spanien und Frankreich ein Phänomen und eine Faszination, dass die in der Tat Menschen in unserem Alter im Restaurant noch haben, die Erfahrung haben, die eben doch diese Menschenkenntnis haben, die dem Gast auch den Raum schenken können, dass er selber sein kann, aber trotzdem in einer fragenden Situation sich an den Sommelier wenden kann. Ich glaube, dafür braucht man manchmal eine gewisse Reife. Und das gibt's halt in teilweise Deutschland, in Österreich, teilweise in den nordischen Ländern kaum und eher selten. Oder auch in Amerika kaum. Weißt du, woran das liegt? Ist unsere Branche, also die Sommelier-Branche, die Gastronomie so uninteressant? Ist die zu anstrengend? Ist die zu schlecht bezahlt? Oder hast du da einen Einblick, warum es dort funktioniert und bei uns nicht?
Also ich habe die Frage natürlich auch immer wieder gestellt hier. Wir haben ja auch viele Sommeliers bei uns, die mitverkosten oder bei anderen Gelegenheiten. Und ich kriege eigentlich meistens die Antwort, zum einen ist die Bezahlung nicht das, was man, wenn man eine Familie gründen will und einen gewissen Lebensstandard anstrebt, ist die Bezahlung nicht auskömmlich für die Lebensplanung. Das zweite ist, dass wir natürlich auch vielleicht nicht diesen Respekt vor dem Beruf des Sommeliers haben und ihm nicht diese Anerkennung geben, die, also hier in Deutschland, die ja in Frankreich, in Spanien, Italien, also gerade in den mediterranen Ländern einfach hat. Und was mir vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, es kommt gar nicht, also würde gar nicht behaupten, dass ein Sommelier oder eine Sommelière, die jünger als 40 ist, nicht auch diese natürliche, freundliche Zugewandtheit haben kann. Und trotzdem hat es macht irgendwas mit einem als Gast, wenn jemand mit dieser Erfahrung vor einem steht. Also ich weiß gar nicht, ich kann das ganz auch schwer in Worte fassen. Es trägt aber zu diesem Eindruck bei, dass hier in diesem Raum und in diesem Moment und mit diesen Tellern und diesen Gläsern und Karaffen was ganz, ganz Außergewöhnliches passiert. Also ich glaube, das ist schon ein Element, das man nicht geringschätzen darf für das Erlebnis auch der Kulinarik und der kulinarischen Hochkultur.
Ich glaube, dass ein junger Sommelier sich über andere Sachen definiert als ein älterer, gereifter Sommelier. Also dass ein jüngerer vielleicht rein prognostiziert, fasziniert, begeistert, ein anderes Leben, eine andere Strahlkraft hat. Und das ist natürlich immer schwer, das zu verallgemeinern, aber ein gereifter, ein älterer Sommelier, eine andere Ruhe, eine andere Routine, eine andere Souveränität, was ich dann an einem Restaurantabend auch oftmals haben möchte. Natürlich unterscheidet man dann zwischen verschiedenen Restaurantkategorien. Manchmal möchte man einfach dieses flippige, lebendige, dieses erlebnisreiche, weil wir eben doch in einer sehr schnelllebigen Zeit leben. Und manchmal möchte man aber einfach zur Ruhe kommen und dieses Theatererlebnis haben und dort sitzen und ja, das einfach genießen.
Ja, vielleicht liegt es auch an meinem eigenen Lebensalter, dass ich jetzt so eine Vorliebe für diese gereifte Ruhe sozusagen entwickelt habe. Ich glaube, das ist der Disclaimer, den man anschließen muss.
Kann durchaus sein. Also würde ich auch unterschreiben, geht mir ja genauso. Aber ich glaube, es ist nicht anders, wenn ich als 20, 25-Jähriger in ein Restaurant gehe und ich habe diese Erhabenheit einer gereiften Persönlichkeit auf der anderen Seite. Also auch da kann man beeindruckt sein und kann sich dem mit einer anderen Ruhe übergeben sozusagen oder seine Weinauswahl übergeben. Kann es eventuell sein, dass man in unseren Breiten, gerade in unserem Land, vielleicht zu schnell zu erfolgreich wird und jetzt im Land wie zum Beispiel Frankreich länger braucht, um die verschiedenen Kategorien, Commis-Sommelier oder erstmal Garçon, dann Commis-Sommelier, dann irgendwie Sommelier, dann Chef-Sommelier zu werden, das ja manchmal mehrere Dekaden braucht, um überhaupt an eine Position zu gelangen, die man hier nach 2-3 Jahren schon erreicht. Und man dann natürlich auch ganz schnell ausgebrannt ist, wenn man halt schnell flattern und brennen muss.
Also diese starke Hierarchisierung, die ist natürlich auch was mir so von meinem Grund naturell eher so ein bisschen suspekt vorkommt. Aber ich sehe natürlich schon, dass das auch bei den Köchen und auch im Service ein so unumstößlicher Standard ist, dass der wahrscheinlich schon auch seine Berechtigung hat. Das kann ich selbst nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob man nur dann eine reife hochwertige Leistung erbringen kann, wenn man davor jetzt, ich sag's mal so ein bisschen plakativ, wenn man 20 Jahre so auf Knien sich die Treppenstufen hochrobben musste, ja. Ob das zwingend der Fall ist, habe ich so meine Zweifel. Ich glaube aber, dass es wirklich, ich glaube, es hat wirklich ganz, ganz viel mit der Wertschätzung für Essen und Trinken zu tun, die bei uns in Deutschland insgesamt ausbaufähig ist. Ich weiß nicht, wie gut ein Sommelier in Frankreich verdient, muss ich ehrlich sagen. Das wäre auch eine Recherche wert, ob da auch der Anreiz sitzt. So vom Bauchgefühl würde ich sagen, vermutlich eher nicht. Aber es ist eben doch eine Anerkennung da und wirklich auch ein etwas, was wir versuchen, und ich glaube, da kann ich auch die anderen Weinmedien mit einschließen, was wir in der deutschen Weinpublizistik eigentlich seit 20 und 30 Jahren versuchen zu fördern, den Leuten, auch unseren Leserinnen und Lesern immer wieder vor Augen zu führen. Essen und Trinken ist nichts Banales. Essen und Trinken ist, nein, es dient nicht nur der Ertüchtigung des Körpers, so wie wir es ja in unserer deutschen Tradition vor allem aus einer dunklen Epoche stammt, immer noch in den Köpfen haben. Nein, Essen und Trinken ist ein kultureller Vorgang von allergrößter Bedeutsamkeit. Und ich glaube, wenn wir das, wenn wir es schaffen, das noch mehr bei unseren Landsleuten zu verankern, dieses Bewusstsein, dann wird auch in der Gastronomie sicher viel Positives sich bewegen.
Das denke ich auch, ja. Also dieses Bewusstsein dafür, dass es eigentlich eine geistige Erfüllung ist, die man mit Essen und Trinken und eben auch die Miteinander dann letztlich erfahren kann. Ich wollte damit auch nicht verstanden wissen, als ich das über das Alter definiert habe, beziehungsweise dass man zu schnell erfolgreich ist, dass man erstmal Schmerzen erfahren muss, um das dann selber irgendwann zu wertschätzen, dass man diese erfolgreiche Position hat. Ich hätte nur gedacht, dass man zu schnell fertig ist, dass wenn man, ich war es ja auch mit 25 Jahren Chefsommelier im Drei-Sterne-Restaurant und mit 40 war ich dann mehr oder weniger an dem Punkt, wo ich sagte, jetzt habe ich eigentlich alles erreicht, was nun? Mhm. Und habe dann für mich selber eben neue Ziele definieren müssen, beziehungsweise Herausforderungen finden müssen. Und ich glaube, da ist dann der Punkt bei vielen, dass sie dann aus der Branche flüchten, um irgendwo noch eine Herausforderung zu finden. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, ist es so, dass es fast undenkbar wäre, dass du mit 25 oder mit 22 Chef-Sommelier in einem 3-Sterne-Restaurant bist.
Ja, also ich muss sagen, mich überrascht das tatsächlich ein bisschen, dass du sagst, man erreicht so schnell so viel, weil ich ja auch des Öfteren höre, dass ja auch selbst manche Sterne-Restaurants drüber nachdenken, ob sie sich ein Sommelier überhaupt leisten können oder eine Sommelier. Ist das ich weiß nicht, ist es wirklich so, dass man in Deutschland dass der Weg nach oben so kurz ist?
Würde glauben, ja. Also wenn ich mir da okay. Im Prinzip im Allgemeinen auch die Sommelier-Szene anschaue, ist es in der Tat so, dass viele Sterne-Restaurants gar keinen Sommelier mehr haben, teilweise die Doppelposition. Also 30% aller Sterne-Restaurants haben überhaupt noch einen reinen Sommelier, 60% haben den in Doppelposition und dann wiederum eben 30% kein Sommelier, sondern wo der Wein einfach mehr oder weniger nebenher oder vom Service mit übernommen wird. Also es ist in der Tat eine Problematik, aber ich glaube, das hat nur bedingt eine wirtschaftliche Begründung, sondern eher eine, dass es nicht genügend Leute auf dem Markt gibt und vielleicht, wenn wirtschaftlich, dass die mittlerweile anfangen, einen anderen Betrag aufzurufen, als es früher einfach der Fall war, also früher vor 10, 15, 20 Jahren. Und damit so teuer werden, dass man es dann vermeintlich nicht mehr zu relativieren glaubt. Obwohl das auch teilweise, finde ich, eine falsche Herangehensweise ist.
Also diese ganzen ökonomischen Hintergründe sind für mich natürlich weitgehend eine Blackbox. Ich stell nur eben fest, dass es relativ wenige Sommelieren und Sommeliers in einem reiferen Lebensalter gibt. Und stell mir die Frage, warum das so ist. Also das, ich meine, die Antwort mit, ich will eine Familie gründen, das kann ich zum einen dann wegen der Arbeitszeiten nicht so gut, zum anderen müsste meine Frau dann das Geld verdienen oder umgekehrt, wenn die Frau die Sommelier ist, mein Mann muss Karriere machen. Das ist schon ein Argument, das ich auch relativ oft gehört habe. Dass natürlich dann schon auch ein bisschen die ökonomischen Rahmenbedingungen problematisiert. Aber naja, also ich kann nur sagen, wir versuchen bei Falstaff immer wieder das Licht auch zu lenken und zu richten auf diejenigen in der Branche, die Sommelieren, die Sommeliers, von denen wir glauben, dass sie eine sehr gute Arbeit machen, dass sie auch öffentliche Anerkennung verdienen. Und ich halte das für ganz wesentlich, also auch nicht nur für die Gastronomie, auch für die Winzer, auch für die Gäste. Die Sommelieren und Sommeliers sind diejenigen, die den intensivsten und den direktesten Kontakt zu weininteressierten Menschen haben. Es sind die Dolmetscher dessen, was die Winzerinnen und Winzer in die Flasche gefüllt haben, was an Gedanken, an Fleiß, an Stilgefühl drinsteckt. Und ohne diese Übersetzungsarbeit würde der ganzen Weinbranche ein zentrales Motiv fehlen.
Und da leistet ihr großartige Arbeit, nicht zuletzt, aber auch durch eure Auslobung zum Sommelier des Jahres, die ihr ja einmal im Jahr habt, halt nur leider in Anführungszeichen nur für eine Person. Wie kommt es zu der Persönlichkeit? Also wie kommt ihr dahin? Setzt ihr euch morgens mit einem Würfel beim Kaffee hin und sagt, okay, jetzt haben wir die 30 Personen, mal gucken, wen wir da auswürfeln? Oder ist das einer Person zuzusprechen? Oder ist das ein Gremium, die das machen? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ja viele gar nicht den Einblick haben, wie sowas funktioniert. Warum es gerade dieser jetzt in diesem Jahr wird?
Also wir überlegen tatsächlich bei Falstaff auch gerade an einem größeren Format zum Thema deutsche Sommeliers. Wir überlegen da an Konzepten herum. Beim Sommelier des Jahres ist es eigentlich ein zweistufiges Vorgehen. Wir setzen uns zum einen erstmal in der Redaktion zusammen und diskutieren. Jeder bringt ein paar Namen mit und wir diskutieren und wählen dann drei Kandidatinnen aus und Kandidaten. Und diese drei, die stellen wir dann in einem anonymen Voting zur Auswahl. Und dieses Voting, das also den Sommelier des Jahres bestimmt, das ist geht parallel und zeitgleich zu den Votings für den Newcomer des Jahres, also Winzer-Newcomer, und für den Winzer des Jahres. Da haben wir einen Verteiler, der jedes Jahr ein bisschen wächst. Da stehen mittlerweile, glaube ich, etwa 160 Personen drauf. Das sind Menschen, mit denen wir bei Falstaff schon seit vielen Jahren immer wieder zusammenarbeiten. Also das können Weinhändler sein, das sind Winzer. Das sind auch immer die Preisträger der Vorjahre. Das sind journalistische Kollegen. Das ist also eine Mischung aus Menschen, die in unserer Branche so schon seit Jahren aktiv sind und wirklich einen guten Überblick haben. Und diese 160 Personen, die kriegen eine E-Mail. Da ist dann persönlicher Zugangscode zu dieser Voting-Seite und dann können sie 10 Punkte auf die jeweiligen drei Kandidaten verteilen. Also sie können dem einen Kandidaten 10 und den beiden anderen 0 geben, oder sie können 4-4-2 verteilen oder so. Und am Ende des Tages, wenn das Voting abgelaufen ist, dann kriege ich immer eine E-Mail von unserem IT-Kollegen, der dann mir ein Excel-File mit den Ergebnissen schickt. Und dann steht da drin, wer die Sommelier oder der Sommelier des Jahres geworden ist. Und der Winzer des Jahres und der Newcomer des Jahres.
Großartig und finde ich sehr interessant, weil es eben nicht nur auf ein paar Schultern lastet, sondern eigentlich einen sehr, sehr interessanten Spiegel der Branche darstellt.
Ja, ich finde das auch, also ich bin auch ein großer Fan dieses Vorgehens. Man redet ja auch gerne von der Schwarmintelligenz und so, dass sozusagen das Kollektiv, die Gemeinschaft zu einer Entscheidung kommt, die vermutlich besser ist als es jetzt eine Einzelperson machen könnte oder auch ein kleines Team. Wir sind, vielleicht würden wir sogar zum selben Namen kommen, aber es hat eben dann trotzdem nochmal eine andere Legitimation, wenn es auf so einer großen Basis steht.
Und das Ganze wird dann letztlich ausgelobt bei einer Festivität, bei einem Ball, bei einer großen Veranstaltung, bei der Wine Trophy, die letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob zum ersten Mal, aber letztes Jahr im Grand Hotel Schloss Bensberg stattfand. Großartig inszeniert, mit Gästen, mit Leuten aus der Branche. Warum so die große Show? Findest du das persönlich wichtig, dass man dem Ganzen einen Raum, einen Rahmen bietet? Oder ist es einfach, um den Wein zu feiern oder Wein zu trinken? Oder warum habt ihr euch dazu entschlossen, nicht umherzufahren und jedem eine Urkunde zu übergeben oder das irgendwie anders medial aufzuarbeiten? Warum in einem Event?
Also ich finde schon, dass die Auszeichnung dieser Leistungen auch einen glamourösen Rahmen verdient. Und wir haben tatsächlich in Corona bin ich tatsächlich mit den Urkunden durchs Land gefahren und habe die dann sozusagen in einer 1-zu-1-Situation, haben uns gerade noch die Maske weggenommen, damit das Foto nicht zu doof aussah, die Preisträger geehrt. Aber das ist natürlich, das ist am Ende ein bisschen traurig, weil es gibt wirklich was zu feiern. All diejenigen, die ausgezeichnet werden und auch diejenigen, die nur nominiert, also nur in Anführungszeichen nominiert waren, die haben alle wirklich Außergewöhnliches geleistet über einen langen Zeitraum hinweg und die verdienen wirklich das Rampenlicht. Drum waren wir natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir mit Thomas Althoff und dem Grand Hotel Schloss Beensberg zwei so wunderbar großzügige Partner auch gefunden haben, die diese Werte teilen, die auch die Idee teilen, dass unsere Branche einen großen Rahmen verdient und dass sie sich auch mal selbst feiern darf. Und wir haben zudem jetzt bei dieser Wine Trophy Gala, die auch dieses Jahr wieder im November stattfinden wird, haben wir mit Andreas Schmidt jemanden, der die Gänge der Gastköche und die Weine der nominierten und ausgezeichneten Winzer koordiniert. Und der macht das auch auf eine so faszinierend treffsichere Weise. Also ich bin persönlich ein großer Fan dieser Veranstaltung und bin sehr, sehr glücklich, dass wir diese Zusammenarbeit haben und weiterführen.
Ist es eine reine Branchenveranstaltung? Also kommt man da nur rein, wenn man irgendwie eingeladen wird oder hat man da irgendwie freien Zugang? Oder wie sieht das aus? Wie groß ist das? Wie umfangreich? Sitzen da 10 Leute um eine Tafel rum oder sind das mehrere hundert?
Also man kann tatsächlich als Leserin, Leser oder Gast aus Beensberg sich eine Karte für diesen Abend kaufen und kann an der Preisverleihung und am Walking Dinner teilnehmen. Wir haben so ein bisschen eine Limitierung in der Gästezahl. Die liegt, glaube ich, so bei 150, 160, weil wir auch die Preisverleihung halt auch in einem Saal machen, der dann aus den Nähten platzt, wenn wir über diese Teilnehmerzahl hinausgehen würden. Aber man kann, man muss nicht Weinhändler oder Winzer sein, um teilnehmen zu können. Es ist jeder Mann und jede Frau ist herzlich willkommen und wir freuen uns gerade über den Austausch mit unseren Lesern und Leserinnen, die bei solchen Abenden natürlich sehr viel spontaner und direkter sind, als wenn man sich mal eine E-Mail schreibt oder so. Das ist, glaube ich, auch für die Winzer und ich denke auch für die Sommeliers ist das eine ganz besondere Gelegenheit, um auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Beim Walking Dinner steht man an einem Tischchen zusammen und trinkt ein Glas und sagt, haben Sie den schon probiert und wie gefällt Ihnen das? Und ach, Sie sind aus Stuttgart hierher gekommen, nach Beensberg, wie schön, und was machen Sie denn in Stuttgart? Und dann kommt man auf Gespräche und findet spannende Lebensgeschichten, lernt Menschen kennen und stellt immer wieder fest, dass die Liebe zum Wein sofort ein Band darstellt und einen sofort auf eine Gemeinsamkeit kommen lässt.
Wahrscheinlich auch fühlst du dich in den Situationen wieder zu Hause, weil das ja so war, wie du mit Wein aufgewachsen bist. Also das Wein etwas Lebendiges hat, das Wein eine ganz eigene Strahlkraft oder eben auch eine ganz andere Gesellschaftsfähigkeit hat als so in dieser fast sterilen Verkostungssituation, die du jetzt ja gerade aktuell und täglich miterlebst, wenn man Wein bewertet und Wein irgendwie analysiert oder Wein auf Punkte runterbricht, dass es einfach Leben ist.
Absolut. Und das ist wie ein wie ein Schmierstoff für unser soziales Zusammenleben ein wertvolleres Agens kann man sich kaum vorstellen als den Wein. Ich kenne kein anderes Genussmittel, das Menschen auf eine so erwachsene Art miteinander verbindet.
Kann man Wein in ein Wort pressen? Also gibt es ein Wort für Wein? Würdest du Wein in ein Wort spiegeln können?
Ja, also ein alter Winzer vom Bodensee machte immer die Analogie auf. Er sagte Reben und Leben. Das klingt fast gleich. Und ich glaube, wenn man sich an den Wein, wenn man ihn auf ein anderes Wort, in ein anderes Wort übersetzen will, Vitis und Vita ist ja auch nicht weit voneinander weg im Lateinischen. Also
stimmt,
der Wein
ja.
ist schon Leben, ja.
Auch der Wein als solches. Also Wein ist für mich ja so eins der wenigen Elemente, die ein zweites Leben haben. Also nachdem die Traube mehr oder weniger stirbt, weil sie halt geerntet wird, wird sie, also reinkarniert, ja, also, sie, genau, und bekommt nochmal ein komplett neues Leben und entwickelt sich nochmal komplett neu, baut eine ganz eigene Mikrobiologie auf und fängt nochmal an zu leben.
Unbedingt. Und das ist einer der faszinierendsten Aspekte, natürlich auch dem Leben dieses Weins zuzuschauen, ihn also nicht in nicht achtlos, sage jetzt mal, runterzukippen, sondern auch dem Glas immer mal wieder, auch nach 5 und 10 Minuten, nochmal die volle Aufmerksamkeit zu schenken, weil der Wein als lebendiges Wesen sich ja auch in einer kurzen Zeit schon verändert. Ja, das sagt uns auch wieder sehr viel über die Lebensbedingungen der Rebe und der Traube auf der einen Seite und auch über die Lebendigkeit, die sich das Produkt dann auf der Flasche auch bewahrt hat.
Könntest du einem Nicht-Weinträger mit wenigen Worten erklären, warum Wein für dich so faszinierend ist?
Ja, also ich könnte es auf jeden Fall versuchen. Ich weiß natürlich nicht, ob das Erfolg hätte, weil es gibt natürlich auch Nicht-Weintrinker, die, sagen wir mal, so eine sehr fundierte Abwehrhaltung haben, sage ich mal so, ja. Und das muss man vielleicht auch nicht aufbrechen. Also man muss ja auch nicht Wein trinken. Und
man muss auch nicht jeden überzeugen wollen, also das als so eine Lebensaufgabe machen. Das ist das für dich auch.
Ja, ich denke, wer zu viel Angst vor dem Thema Alkohol hat, und das ist ja im Moment gerade auch wirklich ein mediales Trendthema, dem muss man auch zubilligen, dass er das nicht will. Man muss aber, finde ich, auch umgekehrt einfordern, dass diejenigen auch akzeptieren, dass andere Menschen darin ihre Freude gefunden haben und dass sie es in ihren Lebensstil integriert haben und es auch nicht missen möchten. Also ich glaube, da ist gegenseitige Toleranz ist absolute Bürgerpflicht.
Und wie findest du, kann man Wein erklären, wenn jemand da noch überhaupt keinen Zugang hat und noch keine Erfahrung hat? Also gar nicht so diese Aversion oder negative Erlebnisse, sondern sich jungfräulich dem Thema nähert, egal welchem Alter. Also noch gar nicht mal der Jugendliche, der irgendwie sagt, jetzt möchte ich das gern wissen, sondern vielleicht jemand, der das vielleicht eigentlich persönlich noch nie erlebt hat.
Ich versuche dann meistens auch ein bisschen Klischees zu brechen. Also ganz häufig kriegt man ja auch die Frage, gerade von Menschen, die mit Wein gar keinen Kontakt haben. Ich habe da neulich gelesen, es gibt Weine, die kosten 200 Euro. Schmeckt man das? Also so eine Frage kennst du wahrscheinlich auch. Und ich sag dann immer, der Unterschied zwischen dem 200-Euro-Wein und dem 2-Euro-Wein hat in allererster Linie mit Geologie zu tun. Und dann sind die immer erstmal schockiert, weil sie damit gar nicht weil das überhaupt nicht die Antwort ist, die sie erwartet haben. Aber ich finde, das ist ein, also um es wieder vorsichtig zu formulieren, das ist ein Weg, mit dem ich mich persönlich wohlfühle, um jemandem verständlich zu machen, was Wein ist. Ich bin auch wirklich der Überzeugung, dass das eigentlich die spannendste Komponente ist. Natürlich gibt's viele andere spannende Komponenten, dass ich verschiedene Aromen kennenlernen kann, dass es dass eine Landschaft sich in einem Wein ausdrücken kann. Es gibt eben die Verbindung zur Speise, die unsere Sensibilität steigert für jeweils, also der Wein für das feste Produkt und die feste Speise wiederum für die flüssige Phase, in der der Wein sich befindet. Es gibt die Dimension der Entspannung und des Rausches. Auch das ist natürlich was untrennbar mit dem Wein verbunden ist. Es gibt die Dimension der sozialen Interaktion, der Inspiration, die in einem Gespräch entstehen kann, wenn die Gesprächspartner ein Glas Wein getrunken haben. Das sind alles auch Aspekte, auf die man natürlich zu sprechen kommen wird, wenn man jemandem den Wein erklärt. Aber ich finde es persönlich, also ich leide auf eine Art unter diesen Vorurteilen, die Weinbranche manchmal triggert. Also dieser rotnasige ältere Herr, der den Weinköniginnen zuprostet. Ich sag's jetzt mal ein bisschen böse. Diese Mischung aus alkoholschwangerer Luft und etwas fragwürdigem Brauchtum. Das ist etwas, was sich bei vielen Menschen in den Köpfen festgesetzt hat, wenn sie an das Thema Wein denken. Und ich glaube, dem müssen wir alle zusammen was Frisches entgegensetzen, was diese triefende Kerzenromantik widerlegt.
Finde ich unglaublich wichtig, ja. Also im Allgemeinen ist Wein ja auch jünger und moderner geworden. Die Weinwelt hat sich auch geöffnet, ist aus diesem Erhabenen so ein wenig zugänglicher und freundlicher geworden. Aber es gilt immer mehr, die Angst vor dem Wein abzubauen und Schwellängste irgendwo zu relativieren. Und ich glaube,
ich wollte gerade sagen, ich muss vorsichtig sein. Wahrscheinlich bin ich in ein paar Jahren selber ein rotnasiger älterer Herr und falle unter das
Verdikt. Also wohl eher nicht, gerade mit deiner Offenheit, mit deinem Verständnis um Wein, aber eben auch um diese verschiedenen Ebenen der Weintrinker. Dass es eben nicht nur Experten geben muss, sondern einfach auch gerne Weintrinker. Und du für jeden mehr oder weniger versuchst, dienlich zu sein. Ich finde es manchmal schwierig, beiden gerecht zu werden, also auch in seiner Art, Weine zu sehen, Weine zu beschreiben, Weine zu vermitteln. Wie schaffst du das? Also wie kannst du für dich selber Weine beschreiben? Wie hast du einen Weg gefunden, Weine zu beschreiben? Gibt es den Ulrich Sauter-Stil, wo du sagen kannst, daran erkennt man, dass ich den Wein beschrieben habe? Hast du eine besondere Art, Wein zu beschreiben? Wie wichtig sind Weinbeschreibungen?
Also ich glaube schon, dass sie sehr wichtig sind. Ich habe auch wie viele in unserer Branche das Gefühl, dass die Bewertung, der Zahlenwert alleine ein sehr brüchiges Hilfsmittel ist. Aber dazu sage ich gleich auch noch was. Denn ich habe schon ganz oft auch mit Weinhändlern dieses Thema diskutiert und die sagen dann immer hier die Bewertung und Parker und Neil Martin und Falstaff und wie sie alle heißen, das bringt mir doch gar nichts und das wird ja dem Wein nicht gerecht. Und dann kriege ich zwei Wochen später von demselben Weinhändler die Angebotspreisliste und natürlich stehen die Parker-Punkte als erste und fettgedruckt noch, bevor man dem Wein überhaupt irgendeine Beschreibung angedeihen lässt. Also das ist so ein bisschen die Inkonsequenz in unserer Branche. Eigentlich haben wir alle den Eindruck, eine Zahl sagt mir halt nicht, ob ich das selber auch mag. Auf der anderen Seite stützen wir uns doch alle drauf. Zum Thema Weinstilistik in der Weinbeschreibung. Ich glaube, ich habe schon einen Stil. Ich befürchte, manchmal ist er ein bisschen zu verkopft. Wir machen hier im Team ja auch, schreiben ja unterschiedliche Personen immer am Tisch auch die Probennotizen. Und ich glaube, alle, die wir hier seit Jahren zusammenarbeiten, wir können blind sagen, wer welche Probennotiz geschrieben hat. Das ist, ich glaube, es gibt auch einen ganz eindeutigen persönlichen Stil. Wir werden jetzt aber tatsächlich ein Experiment machen, auf das ich mich sehr freue und auf das ich sehr gespannt bin. Wir machen jetzt für Falstaff 5, also das Heft, das Anfang Juli erscheint, machen wir eine Verkostung mit Gutsrieslingen aus dem Jahr 25. Und wir werden versuchen, als allererste Ordnungskategorie Stilgruppen zu bilden. Also wie die noch aussehen, das wird sich dann im Lauf der Verkostung zeigen. Aber wir wollen nicht die Bewertung, wir wollen nicht die Probennotiz ganz nach vorne stellen, sondern wir machen dann 3 oder 4 Gruppen oder 5, keine Ahnung. Und diese Gruppe wird zunächst mal benannt. Ist das, ich spinne jetzt mal rum, ich weiß gar nicht, ob das bei den Weinen dann rauskommt, aber ist das der Wein, den ich abends zum Leberwurstbrot trinke? Oder ist das der Wein frisch und spritzig und zitrusfruchtig? Solche stilistische Grundtypen wollen wir definieren und danach dann die Weine dort subsumieren. Das könnte ein spannender Ansatz sein, um Leserinnen und Lesern vielleicht das Auffinden der Weine, die zu den eigenen Geschmacksvorlieben passen, zu erleichtern. Aber es ist ein Experiment. Man muss schauen, ob es funktioniert oder nicht.
Kann auf alle Fälle hilfreich sein, eben auch in der Vorstellung der Leserinnen und Leser das einzuordnen. Weil wenn sie 90 Punkte sehen, dann wissen sie nicht, ob das überhaupt dem eigenen Geschmacksstil entspricht. Wenn sie eine Weinbeschreibung sehen, können die wenigsten da wirklich was mit anfangen, wenn sie nicht in dem Thema komplett drinstecken. Und daher so eine Grundsortierung, wo man sagt, nach den und den Gesichtspunkten kann man den Wein für sich selber irgendwie einordnen, finde ich mir als hilfreich. Gibt es ja auch verschiedene Weinkarten, die so arbeiten und die versuchen, da dem Gast zumindest einen Grundfokus zu gestehen. Also daher finde ich das toll. Also rein in publizierend habe ich sowas noch nie erlebt. Also ich glaube, da werdet ihr die Ersten.
Ja.
Ist wahrscheinlich ein mutiger Schritt, aber ich glaube, sowas bedarf es auch, oder?
Ja, ich glaube, wir sind gerade in dem Falstaff-Chefredakteursteam. Wir sind ja 7 Personen in den Ländern Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, demnächst 8. Wir sind gerade sehr intensiv im Austausch, um Ideen zu entwickeln, um an diesen Themen zu arbeiten. Am Ende gibt es natürlich immer wieder ein Nadelöhr und das ist die Sprache. Und wir haben als Menschen, wir sind Augenwesen. Ja, also wir haben wirklich im Lauf der Evolution gelernt, dass die wichtigste Informationsquelle in unseren Sinnen ist das Auge. Wir sehen, dass da am Himmel ein Gewitter aufzieht. Dann kommt vielleicht das Ohr, weil wir hören, dass es knackt und dass da vielleicht irgendwo ein Wolf im Gebüsch ist oder ein Löwe oder keine Ahnung. Aber riechen und schmecken haben wir nicht trainiert. Obwohl es natürlich bei der Nahrungsprüfung für den frühen Menschen sicher auch eine ganz maßgebliche Informationsquelle war. Aber es ist keine, die uns so geläufig ist, dass wir gelernte sprachliche Fähigkeiten haben. Also unser Differenzierungsvermögen im sprachlichen Ausdruck, bei Gerüchen und Geschmäckern ist leider nicht sehr gut trainiert. Und das fällt uns natürlich immer auf die Füße, egal ob wir eine Weinbeschreibung machen als klassische Probennotiz oder ob wir sagen, es ist zitrusfruchtig und spritzig, frisch. Weil da stellt sich dann auch wieder unter Umständen jeder ein bisschen was anderes vor. Und also das ist so an diesem Grundproblem werden wir nicht vorbeikommen. Aber auch da muss man sagen, das ist genau diese Leerstelle kann auch das Restaurant ausfüllen und die Sommelier oder der Sommelier, weil ihr habt die Möglichkeit, den Wein unmittelbar auch ins Glas zu gießen und die Leute es erfahren zu lassen.
Ja, ich weiß, wenn es um Chardonnay geht, wird's heikel. Und dann will ich dir auch noch von einem Chardonnay berichten. Und zwar vom 2023er Ried Schüttenberg von Gerhard Markowitsch aus dem Kanuntrum in Österreich. Wie fängt man da am besten an? Vielleicht mit Gerhard Markowitsch, weil der trat 1990 in den Familienbetrieb in Göttlisbrunn ein. Bis dahin war Wein Nebendarsteller, die Landwirtschaft das Hauptgeschäft. Und Göttlisbrunn war ein Dorf zwischen Wien und Bratislava, das außerhalb der Region niemand interessierte. 6 Jahre später schrieb ein Weinmagazin über denselben Gerhard Markowitsch. Dem jungen Chef gelang der Sprung zur Spitze der österreichischen Winzer in nur wenigen Jahren. Und seitdem hat sich an der Gesamteinschätzung nichts verändert. Was sich verändert hat? Das Weingut ist heute 65 Hektar groß, biozertifiziert, Mitglied der österreichischen Traditionsweingüter, mehrfacher Träger des Titels Bester Rotwein Österreichs. Und der Mann, der mit Zuckerrüben anfing, hat mehr 97 Punkte Bewertung bei Falstaff eingesammelt, als die meisten Winzer in einem langen Leben zu sehen bekommen. Und das ist kein Aufwärmtext, das ist der Kontext, ohne den der 2023 Chardonnay Ried Schüttenberg nicht vollständig zu verstehen ist. Kanuntum, sanfte Hügel, geformt vom Urmeer und von dem meandernden Vorlauf der Donau über Millionen von Jahren. Es klingt bescheidener, als es ist. Kanuntum war ein römisches Legionslager, gegründet 50 nach Christus. Warum ich das alles erzähle? Um zu verstehen, dass die Böden unter den Rebstöcken des Weingutes Markowitsch nicht nur Terroir, sondern Weltgeschichte in sich tragen. 1993 eigene Weinregion, 2019 DAC-Status, das Gütesiegel der österreichischen Herkunftsbezeichnung und mittendrin als treibende Kraft, als Mitgestalter des Lagenkonzeptes und Leitbetrieb der Region, Gerhard Markowitsch. Und Gerhard Markowitsch ist definitiv kein Romantiker des Weinbaus. Wer ein Interview von ihm liest, begegnet keiner Lyrik über Böden und keiner Prosa über die Sterne. Er sagt Dinge wie, wir sind nicht Bordeaux, Burgund und die Toskana. Sondern wir müssen unseren eigenen Stil erarbeiten, unseren Charakter definieren. Und das schafft er mit diesem 2023er Schüttenberg Chardonnay. Und ja, die Klassifizierung ist jung, aber die Weinberge sind es nicht. Sie liegen auf den Göttlisbrunner Hügeln, also auf einem Boden, der die Region von ihren Nachbarn relativ klar unterscheidet. Wir haben hier Lehm, wir haben Schotter.
Eine Kombination aus zwei Bodentypen, die Wasser relativ langsam speichern und dann aber wiederum gleichmäßig abgeben. Somit den Reben keinen leichten Sommer gönnen, dafür aber in der Frucht eine Intensität hinterlassen, die man in flacheren, leichteren Böden nicht erreicht. Und gerade in warmen und trockenen Jahrgängen, die in letzter Zeit ja immer häufiger werden, ist so ein Boden unbezahlbar. Ja, und das Göttlisbrunner Mikroklima ist pannonisch geprägt, was nichts anderes heißt als heiße Sommer auf der einen Seite, kalte Winter auf der anderen. Die Donau nördlich als thermischer Ausgleich, der Neusiedler See im Süden als Feuchtigkeitsspender. Idealer geht's eigentlich nicht. Der Weißburgunder und der Chardonnay sind bei Markowitsch die Weißen der Wahl. Das Profil des Betriebes ist burgundisch ausgerichtet. Auch bei den Weißen. Und das passt zum Boden. Es passt zum Charakter des Weingutes. Es passt zur Idee, dass Chardonnay auf Lehm, Schotter, in einem pannonischen Mikroklima eine andere Sprache spricht als zum Beispiel an der Côte d'Aubon. Nicht schlechter, nur anders. Und dann haben wir so ein Jahr wie 2023. Eines der Jahre, was Meteorologen, ja, turbulent nennen und Winzer mit gerunzelter Stirn beschreiben. Milde Winter, wenig Niederschlag, März mit wechselhaften Temperaturen, April ungewöhnlich kühl, aber immerhin nötige Feuchtigkeit. Und dann der Sommer, heiß mit Hitzewellen, die an 2003 erinnerten, ohne ganz so brutal zu sein. Im August lokal schwere Hagelstürme. Am 13. September traf ein massives Unwetter die Donauregion, setzte Weinberge unter Druck, zwang zur schnellen Entscheidung über Erntebeginn. Was folgte, war ein Kanuntum entscheiden. Warmes, sonniges Herbstwetter bis in Oktober. Die Betriebe, die warteten, wurden belohnt. Vollreife, gesunde Beeren, hoher Zuckergehalt bei gleichzeitig gut erhaltener Säure. Und so wurde konstatiert, 2023 war ein Traumjahr. Besonders für Chardonnay. Und das Wort Filetstück auf dem Etikett der Top-Version ist keine Übertreibung und kein Marketing-Reinfall. Es ist die direkte Beschreibung dessen, was in der Flasche ist. Der beste Zuschnitt vom besten Stück des Weinberges. Der 2023er Chardonnay Riedschüttenberg beschreibt auf einzigartige Weise, wie Gerhard Markowitsch seinen Beruf erklärt. Er sagt, es ist das tägliche Eintauchen in die Natur und Hektik und Zeitdruck verlieren komplett an Bedeutung, wenn man durch die Rebreihen fährt. Das klingt nach einem ruhigen Mann. Er ist ein ruhiger Mann. Er ist einer, der es sich leisten kann, ruhig zu sein. Nicht, weil nichts passiert, sondern weil er weiß, was er tut. Danke für diesen großartigen 2023er Chardonnay Schüttenberg. Gerhard und Johanna Markowitsch, natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Findest du eine möglichst präzise, manchmal fantasievolle oder teilweise auch fast philosophische Weinbeschreibung hilfreicher oder eher abstoßend? Also sollte man über die Limone, die 3 Tage vorher noch am Baum hing, jetzt gepflückt wurde, aufgeschnitten wurde, 4 Stunden in der Küche gelegen und leicht oxidiert ist, als Beispiel nehmen oder sagt man einfach Zitrusfrucht? Also das eine kann natürlich abstoßend wirken, kann aber auch faszinierend, kann neugierig machen wirken, ist immer eine persönliche Wahrnehmung, erfordert natürlich auch eine gewisse Erfahrung, dass ich weiß, wie eine 3 Tage alte Limone-Zitrone irgendwie schmeckt oder sich gibt und ist manchmal auch nicht nachvollziehbar. Das andere ist ja relativ oberflächlich. Also wenn du jetzt von deinem persönlichen Gustus ausgehen würdest, was würdest du präferieren? Losgelöst davon, dass ihr natürlich einen Stil beim Falstaff haben müsst und du dich dem wahrscheinlich auch unterordnen musst, damit die anderen es auch verstehen.
Also ich finde, ein guter Deskriptor in der Weinbeschreibung, also ein gutes Attribut, sollte kein Selbstzweck sein. Wenn ich sage, das ist die Limone, die eine Woche auf dem Küchenbord lag und die schon angetrocknete Haut hat, dann muss ich damit was ausdrücken wollen, was über diese Limone rausreicht. Also dann muss ich damit sagen, dass es irgendwas Das, ich weiß nicht, das ist jetzt Fantasie, aber vielleicht könnte man sagen, dann war das, war die Traube irgendwie ein bisschen unreif und ist aber trotzdem schon angetrocknet gewesen, als sie gekeltert wurde. Würde ich jetzt nicht für wahrscheinlich halten, aber ich will nur damit das Prinzip veranschaulichen. Also, wenn ich schreibe, es riecht nach frischer Brotkrume, dann will ich natürlich nicht die Brotkrume damit als Brotkrume vor Augen führen, sondern ich will sagen, da ist was Hefiges. Also ich von daher, wenn es so ganz exotisch wird, dann muss man schon genau begründen, was es für den Wein bedeutet. Und ob es wirklich eine Aussage macht über die Entstehungsbedingungen. Also die Aromen sind ja nichts, die kommen ja nicht irgendwie, die sind ja nicht vom Himmel gefallen und dadurch im Wein, sondern die sind so, weil entweder die Traube was mitgebracht hat oder weil in der Gärung oder beim Ausbau etwas passiert ist, was diese Aromen gebildet hat. Und diesen Bezug möchte ich in der Weinbeschreibung auch bei einem exotischen Deskriptor, möchte ich den für mich zumindest intuitiv herstellen können.
Findest du es gut, wenn man mit Metaphern arbeitet? In eine komplett andere Welt, also eine andere Erlebniswelt oder eine andere Wissenswelt, wenn man mit Autos, Fußballer, Musik, Bilder, Kunst,
also
Philosophen oder was auch immer,
das zu Rate zieht? Das kann schon spannend sein. Ich erinnere mich, Stuart hat mal einen Riesling beschrieben, und diese Formulierung ist mir noch im Gedächtnis geblieben, das sei wie ein Jumbojet im Kurvenflug. Und ja, also ich glaube, irgendwie weiß man weiß genau, was gemeint ist, und ich kann mir schon vorstellen, dass das diesen Wein, dass das eine sehr plausible Aussage über diesen Wein macht. Ich weiß nicht mehr, welcher Wein das war, aber die Formulierung ist mir noch im Gedächtnis geblieben, und das finde ich ist eine elegante Art, um mit den Schwierigkeiten unserer Sprache umzugehen.
Bist du eher ein Nasenmensch oder ein Mundmensch? Also riechst du eher den Wein oder verkostest du lieber und hast da deine Freude dran?
Ich glaube, ich würde fast sagen, es ist wirklich 50-50. Also die Textur ist natürlich schon ein sehr maßgebliches, ist schon eine sehr maßgebliche Eigenschaft. Die hängt auch an der Gaumenstruktur, hängt es für mich auch, wie schnell ich den nächsten Schluck nehme. Also ich glaube, das geht bei mir eher von Säure, Mineralität oder auch von der Phenolik aus. Auf der anderen Seite ist natürlich das, sind die Aromen natürlich das, was sich tendenziell auf einer kürzeren Zeitachse verändert und was deshalb auch immer wieder die neue Beschäftigung mit dem Glas provoziert. Also ich würde da wirklich sagen 50-50. Also für die Weinbeurteilung ist vielleicht meistens die Gaumenstruktur ein bisschen wichtiger, meiner Erfahrung nach.
Und eher ein Kombinierer oder ein Solotrinker?
Kombinierer meinst du mit Speisen?
Mit Speisen, genau. Also ja. Ist der große Reiz für dich, die ideale Speise zum idealen Wein zu finden und da heraus diese ganz eigene Aromenwelt zu generieren oder diese Geschmackswelt oder diese Faszination, wie das zueinander findet? Oder wird der Wein dann zu stark beeinflusst und du magst ihn lieber mit Zeit und Ruhe singulär wahrnehmen und ihn nur beeinflusst durch dein eigenes, die eigenen Geschmackstypizitäten oder die persönlichen Eigenschaften aufsaugen?
Also, wenn ich jetzt rein von der Praxis ausgehe, dann bin ich wahrscheinlich in 70% der Fällen eher ein Solo-Trinker, was aber vielleicht auch so ein bisschen mit meinem Alltag zu tun hat. Also im Urlaub bin ich zu 100% ein Kombinierer, ja, wenn ich wirklich Zeit habe, dann finde ich das schon die Königsdisziplin. Aber im Alltag ist es halt leider so, dass dann es auch abends eher ein bisschen schnell gehen muss und dann ist jetzt nicht das, was auf dem Teller ist, ist dann nicht so, hat nicht die Fallhöhe, um da jetzt große Kombination aufzumachen.
Gab es für dich mal einen Wein, der unkombinierbar war?
Ich glaube, die meisten jungen Rotweine finde ich nicht kombinierbar. Da wirst du wahrscheinlich, du hast die viel größere Erfahrung und wirst mir hoffentlich widersprechen. Aber ich tue mich damit schwer. Also wenn es viel Holz, viel Gerbstoff, alles sehr kompakt und unentfaltet ist, dann fällt mir da nicht so richtig die Speise zu ein. Aber ja, sag mal, hast du eine Idee?
Finde den Gedanken sehr interessant und finde den gar nicht so weit hergeholt. Ich finde, wenn du einen jungen, noch unwischen, noch nicht geformt, noch nicht gesetzten Rotwein hast, dann dient eher die Speise, um den Wein zu stabilisieren und um ihn auszukleiden, um ihn zu komplettieren, um ihn Ruhe zu geben. Und erst wenn ein Wein eine gewisse Reife hat, dann findest du diese Kommunikation auf Augenhöhe, was Speisen und Wein manchmal haben, wo sie sich gegenseitig ergänzen, wo sie sich gegenseitig bereichern, wo aus zwei Elementen noch mehr wird, als du mehr oder weniger einen Dienstleister auf der einen Seite hast und einen Nutznießer auf der anderen Seite. Aber wenn du einen jungen und in sich selber noch nicht gereiften, gesetzten Rotwein hast, nee, dann finde ich, verliert die Speise aufgrund der unwirschen Arten, dieser manchmal sehr plakativen Art, die der Wein dann in sich trägt, unausgewogenen Art, und sie ist dann eigentlich mehr oder weniger dem Wein dienlich.
Also ich, das Beispiel, das mir jetzt gerade durchs Gehirn spukt, das sind einfach auch junge Bordeaux. Und ich glaube, du findest auf 80% aller Weinkarten, nicht nur in Deutschland, das ist in Bordeaux selber genau das Gleiche. Da findest du jetzt so Cru Classés aus 2020 oder 19. Und ich persönlich glaube, dass das ein Teil des Problems von Bordeaux ist, weil selbst ein wirklich hochkarätiges Cru Bourgeois von 19 oder 20, also mir macht das jetzt im Moment keinen Spaß. Und ich wüsste auch gar nicht, was, also, ja, irgendein Entrecote oder sowas, das ist natürlich dann immer so die klassische Kombination, aber es geht dann halt so, ne? Aber es wirklich glücklich macht's einen nicht. Und ja, also wie du auch sagst, es ist dann eher so, dass die Speise den Wein so ein bisschen dass sie ihm so ein bisschen die Kanten abschleift. Aber es ist eigentlich nicht diese Idealvorstellung, dass beide Komponenten voneinander profitieren und sich gegenseitig überhöhen. Das wird man, finde ich, also mit einem jungen Bordeaux nicht hinkriegen.
Gehe ich völlig konform. Noch fataler finde ich es persönlich bei zum Beispiel Gebieten wie der Rhône. Weil du Weine hast, die schon eine gewisse Attraktivität in der Jugend haben, egal ob Rot oder Weiß oder Rosé, und die Weine selten die Chance bekommen, wirklich die Tiefe aus der Reife herauszubilden, weil sie zu jung getrunken werden. Und da vielleicht noch gar nicht mal so die großen Hermitage oder teilweise Schatten auf die Pappe, sondern so Weine wie ein Saint-Joseph oder wie ein Cairan, die durchaus auch reifen können, die 10, 20, 30 Jahre spielend überbrücken können, dann eine ganz eigene Faszination erbringen. Aber in der Jugend sind die durch die Fruchtlastigkeit, durch die oftmals sehr reifen Tannine, durch eine gewisse Vordergründigkeit schon so wunderbar trinkbar, dass viele gar nicht die Begründung darin sehen. Und ja, manchmal werden die Weine einfach auch nicht weggelegt, weil sie, und da sind wir wieder bei diesem spekulativen Ansatz, der durchaus dienlich sein kann, weil sie keinen Wert zu gewinnen haben und man deswegen die Weine nicht jung einkauft und dann irgendwann später reif auf die Karte setzt, um einen wirtschaftlichen Mehrwert zu generieren, die dann eben auch reif getrunken werden. Sondern sie werden jung getrunken, jung gekauft, jung verkauft. Und das finde ich dann schade. Also solche Gebiete, oder Toskana ist also für mich so ein Gebiet, oder Rivera Duero oder Priorat, um eben nicht nur immer in Frankreich zu hausieren oder die neue Welt. Und die Weine können so wunderbar reifen. Kalifornien kann so großartig reifen. Es wird so selten intensiv gelebt und wahrgenommen.
Es ist auch ein deutsches Riesling-Thema, natürlich. Ja,
ja.
Also, ja. Ja. Aber da, ich glaube, da kommen wir auch wieder zu diesem Grundthema zurück. Wie können wir die Sensibilität, die Wertschätzung steigern, das Verständnis dafür und natürlich, die Weine wegzulegen, das ist dann aus wirtschaftlicher Sicht immer Kapitalbindung. Man braucht die Lagerkapazitäten, das kostet alles Geld, das ist am Ende teuer.
Aber es ist doch auch Kapitalgewinn, ja, letztlich. Also es versteht ja jeder, wenn ich einen 2010er, 2000er, 1990er, 1980er Bordeaux im Keller habe und auf die Karte nehme, dass der es nicht das gleiche kostet, was ein aktueller Jahrgang kostet. Und dann nochmal rückgerechnet, waren die Weine damals günstiger, also kann ich sie nochmal ganz anders kalkulieren als eben den aktuellen, der ja schon einen ganz anderen Grundpreis hatte.
Ja, genau.
Einstandspreis hast, genau. Also ich finde das gar nicht so fatal. Es wird immer, die Kapitalbindung wird immer aufgerufen, wird immer erwähnt, aber es gibt für mich wenige Elemente, wo ich so leicht dieses gebundene Kapital in einen Mehrwert umwandeln kann, wie beim Wein, finde ich.
Hm. Du hast es in der Weinkulturbar ja auch immer sehr, sehr geschickt und auch mit großer Fachkenntnis getan. Hm. Da ist vielleicht halt auch dieses Quäntchen mehr an Begeisterung und an Engagement gefordert. Und auch für das müssen wir auf allen Seiten werben, ja, sowohl auf Seiten der Gastronomie als auch auf Seiten der Gäste.
Man kann mit dem lebenden Objekt überzeugen. Also wenn man mal einen reifen Wein, sei es ein Riesling aus den 60er, 70er Jahren, den probieren lässt, wenn man einen gereiften Bordeaux beim Glas ausschenkt, aus den 80er Jahren, aus den 70er Jahren, dann habe ich selten Enttäuschung erlebt, vorausgesetzt natürlich, der Wein erbringt das, Begeisterung. Und ab dann werden die Weine auch wertfrei, finde ich. Also dann misst man nicht mehr, ob der das jetzt wert ist, weil dieses Weinerlebnis dann so großartig ist, dass man nicht darüber nachdenkt, ist der mir jetzt wirklich 15, 20, 30, 40 Euro wert, sondern man schafft ein prägendes Erlebnis damit. Und das finde ich besonders.
Absolut.
Und unsere Aufgabe.
Ja. Ja, ja, und können wirklich Augenöffner sein, solche Erfahrungen.
Und vielleicht auch so ein bisschen unsere Aufgabe, also sowohl ihr von der journalistischen Seite als wir eben auch aus der praktischen Seite, diesen Tiefsinn irgendwo zu leben. Also Tiefsinn geht ja in vielen Bereichen verloren, finde ich auch auf eurer Seite. Das ist kaum noch, ich war letztens in einem Buchhandel, und es gab mehr Gin-Bücher in diesem Buchhandel als Weinbücher. Es war ein großer Buchhandel. Also es gibt kaum noch Weinbücher. Du hast ja einige sehr wichtige Werke auch geschrieben, wie den Weinatlas zum Beispiel, mit anderen zusammen. Hast du irgendwie noch ein Buchprojekt, einen Buchwunsch? Wünschst du dir irgendein Buch, was es geben sollte, was es noch nicht gibt? Ein Thema, was man aufgreifen sollte? Weil gerade eben auch im Zuge der immer überall erhältlichen, aber meistens oberflächlichen Informationen, die man bekommt. Und das wird jetzt durch KI noch schlimmer, wenn man die Informationen dann oftmals noch nicht mal geprüft hat oder sieht, wo die herkommen. Teilweise schon, weil die Quellen dann angegeben werden, aber oftmals nicht. Fehlt der Tiefgang ja zur Gänze. Und hast du da einen Wunsch, nochmal ein Buch zu schreiben, um einfach nochmal tiefer zu gehen? Und worüber wird es handeln?
Ja, unbedingt. Also ich habe schon einige Ideen für Bücher. Also eines wäre vermutlich so eine Art Stilgeschichte des Weins. Das Problem dabei ist, man braucht extrem viel Zeit für die Recherche, wenn es gut sein soll. Also ich sage dann immer, das mache ich mal in der Rente, und mir ist dann selber so ein bisschen unwohl, wenn ich das so sage. Weil, Naja, also das, wie realistisch das ist, ist auch noch eine andere Frage. Aber ich glaube, der Weinbuchmarkt ist eben auch ein großer Indikator für eine gewisse Schieflage. Also in den 70er, 80er Jahren, wenn man schaut, was Hallwag damals gemacht hat an Weinbüchern, da waren echte Leuchttürme dabei, Standardwerke. Das war aber natürlich auch eine Zeit, wo gerade die Top-Gastronomie im Westen Deutschlands Fuß gefasst hat, wo so ein bisschen diese sehr deutsche Genussfeindlichkeit in die Defensive kam und wo Menschen sich interessiert haben dafür, was ist gutes Essen, wo kommen die guten Weine her, warum schmecken die so, wie sie schmecken, dann die Kartenwerke, der Hugh Johnson Weinatlas und solche Dinge, die sind damals alle in den 70er, 80ern entstanden und damals war diese Weinbuchszene, glaube ich, sehr, sehr vital. Und heute, gut, es gibt immer noch einige Verlage, die auf diesen Themen unterwegs sind, aber es sind halt oft auch so ein bisschen Zweitverwertungen und so dieser große Glaube, das nämlich so bei den Verlagen war, dass man mit diesen Büchern wirklich, dass man da wirklich ein großes Publikum erreicht, der ist einfach nicht mehr da oder ist im Moment nicht da. Ich weiß auch nicht, ob das so bleiben muss. Aber das ist auch so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, ja, wenn man nicht mal einen Betrag X in die Hand nimmt und sagt, jetzt machen wir mal was richtig Neues, dann wird man halt mit den aufgewärmten Konzepten auch nicht unbedingt ein großes Publikum gewinnen und vor allem auch nicht Leute gewinnen, die dem Thema bislang noch nicht so viel die noch nicht so engen Kontakt hatten. Also auch da gibt's noch einiges zu tun. Ja.
Es gibt eine Zukunft für das Buch oder wird es dann doch auch eher in die digitale Richtung gehen oder wird es kombinierte Projekte geben, die sowohl das Digitale darstellen als auch das Analoge?
Ich glaube, dass Cross-Media wird sicher ein spannendes Feld werden. Aber ich denke, und das sehen wir bei Falstaff auch im Magazinjournalismus, ich glaube, dass Print gerade in unserer Genusswelt nach wie vor seinen Wert hat und wahrscheinlich auch behalten wird, weil es eben, man kann es anfassen, es ist haptisch, es hat eine Sinnlichkeit. Also was ich ganz spannend fand und auch sehr intelligent ist, dass der Herausgeber der Schweizerischen Weinzeitung, Wolfram Meister, der hat zum Beispiel lässt sein Blatt, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber vor ein paar Jahren hat das so gemacht, dass er das mit Druckfarben hat drucken lassen, die intensiv riechen. Das heißt, wenn man dieses Printprodukt im Briefkasten vorfindet, dann hat man nicht nur die Haptik dieses Papiers, sondern es steigt einem auch dieser Druckergeruch in die Nase und das sind halt alles so Dimensionen, die kann online nicht. Auch das großformatige Bild, das sind Stärken, die Print und die auch ein Buch nach wie vor ausspielen kann, wenn man dann das gute Foto hat. Das ist der Punkt.
Was einen gravierenden Unterschied macht und was einem dann auch Ruhe schenkt. Aber ich finde das mit dem Riechen ganz großartig. Also ich bin auch jemand, der an Büchern und an Zeitschriften immer riecht und das ist für mich ein solcher Mehrwert.
Ja, absolut.
Also da.
Ja, genau.
Und diesen ersten Moment, wenn man es aus der Folie befreit und dann erstmal reinriechen.
Ja, es gibt in Frankreich diese wunderschöne Rezeptesammlung der Edition de l'Epure, heißt der Verlag. Das sind kleine, schmale Bändchen, die kennst du vielleicht auch. Die haben immer 10 Rezepte, da heißt also l'artichaut, die façon de préparer, also die Artischocke, 10 Arten, sie zuzubereiten. Und das sind also 16 Seiten, das ist im Prinzip ein Druckbogen, der ist geheftet und man muss die Seiten noch auftrennen, bevor man an die einzelnen Seiten rankommt. Also das ist halt auch
großartig.
Einfacher, natürlich kostengünstiger zu machen, wenn das gleich so geheftet wird und man muss dann wirklich sein Messer wetzen und muss im Prinzip, wie man es in der Küche dann beim Schneiden der Artischocke auch tut, muss also sein Messer hier ansetzen und einen glatten Schnitt machen, damit man dann die 16 Seiten wirklich durchblättern kann.
Wow.
Das ist auch so sinnlich, ne? Und das hat einfach eine, das kribbelt, ja, und das zusätzlich dazu, dass das oft ganz spannende Rezepte sind, ist das auch ein Motiv, das mich immer wieder dazu bringt, so ein Bändchen zu kaufen für 10 Euro oder 12, glaube ich.
Ja, aber das ist ja dann auch wieder wertfrei, finde ich. Also es ist natürlich viel Geld, auch in der Relation zu 16 Seiten, aber wie eben beim reifen Wein hat man eine solche Besonderheit, so ein Gesamterlebnis mit dabei, wo Geld dann irgendwo keine Rolle mehr spielt.
Und
wenn wir das erreichen,
finde ich
ganz gravierend. Aber das ist das Analoge. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die digitale Welt. Gibt es für dich irgendeine Wunschlösung im digitalen Bereich, wo du sagst, wenn das perfektioniert werden würde, wenn das irgendwie idealisiert werden würde oder wenn überhaupt jemand auf diesen Gedanken kommt, dann fände ich das großartig und dann wäre die digitale Welt neben dessen, dass es in vielen Bereichen schon eine Bereicherung ist, eine wahre Bereicherung?
Ja, das ist, also wenn ich die Idee hätte, dann würde ich...
Eine-Million-Dollar-Frage.
Dann würde ich vermutlich, genau, dann würden wir bei Falstaff etwas noch Furioseres machen. Nein, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir auch digital oft noch zu printartig denken. Vielleicht passiert das nur mir so. Also wir schreiben auch für online manchmal die Geschichte einfach eigentlich so, wie sie auch im Heft stehen könnte. Die Süddeutsche macht manchmal so Reportagen, bei denen man dann wieder scrollt. Da sind die Bilder integriert in das Leseerlebnis und da könnte man vielleicht auch noch multimediale Elemente einbauen. Aber auch das ist natürlich letztlich irgendwie so von Print her gedacht. Vielleicht sind wir alle noch nicht digital, also nicht digital nativ genug, um so eine Form zu entwickeln, die wirklich das Allerletzte aus den Möglichkeiten des Digitalen rausholt. Aber das ist sehr ins Unreine gesprochen, weil ich tatsächlich auch bislang noch keine Idee habe, wie das aussehen könnte.
Ist aber ein großartiger Ansatz und eine tolle Erklärung für genau diese Umwelt, die da gerade herrscht. Ähnlich haben wir es ja im Restaurant, dass es nicht wirklich eine digitale Lösung gibt für Weinkarten, für Weinberatung, für was auch immer, wo das bereichernd sein könnte, wo das unterhaltsam sein könnte. Aber ganz, ganz selten, selbst in digitalisierten Restaurants, wirklich gut und stilvoll eingebunden wird. Und somit ja, finde ich das oftmals beholfen. Und ja, ein Gedanke dabei könnte sein, dass man analog denkt und das versucht, digital umzusetzen, anstatt das Ganze irgendwie anders aufzuziehen. Und daher wirkt es sehr, sehr beholfen.
Gerade im Restaurant ist natürlich, also digital hat natürlich schnell eine etwas anonyme Anmutung. Und ich weiß auch nicht, wie man das verändern kann. Und das gerade das finde ich im Kontext Gastronomie natürlich eher problematisch, aber ja.
Ach, man könnte da so viel machen, man könnte da, ja, selbst wenn man mit den Namen arbeiten würde und wenn die Weinkarte in dem Augenblick, wenn sie gereicht wird, den Namen des Gastes hätte, vorausgesetzt, ich weiß den und oder von beiden Gästen und kann das mit einarbeiten, dass mit einmal vorne in der Ansprache der Name des Gastes steht und der in dem Text wieder aufkommt. Oder dann, wenn ich eine Weinbeschreibung hätte, jetzt in dieser Weinkarte, die von mir aus auch inszeniert ist, da den Gast als solches oder vielleicht auch direkt gespiegelt visuell der Gast dort in dem Weinberg steht, also jetzt weiter gesponnen. Dass man da halt einfach, stell dir vor, du stehst jetzt gerade in Toskana, dort im Chianti und hast das Glas Wein in der Hand. Man hat den Gast dann mehr oder weniger dann dort, also jetzt völlig skurril fantasiert, aber wenn man sowas mit inszenieren könnte, dann hätte das einen absoluten Mehrwert, was eben analog nicht leisten kann.
Ja, ja, also gerade die Bildhaftigkeit ist natürlich schon, das ist schon ein Motiv, mit dem man spielen kann. Ja, ich habe jetzt gerade auch einen Moment gedacht, im Prinzip wäre es für mich, aber das ist vielleicht auch wieder so ein Branchen-Insider-Ding. Für mich wäre es zum Beispiel spannend, wenn ich die Weinkarte schon am Abend vor dem Restaurantbesuch anschauen könnte und dann könnte ich da klicken, den Wein würde ich gern trinken und könnte den bitte vielleicht 2 Stunden vorher schon mal dekantieren oder so.
Mhm. Also nicht mal irgendwie weit hergeholt ist, ja. Sondern das ist ja etwas, was mehr als einfach zu lösen ist in irgendeiner Form, wo sich aber viele auch gegen verweigern. Also es ist eigentlich und dem Wein so dienlich ist, also dass man das auch noch mal mit anderen Ritualen untermalen könnte und den Gast dann noch persönlicher ansprechen könnte und dann so erste beholfene Gespräche vielleicht überspringen könnte.
Wobei das vielleicht auch gar nicht von vielen Gästen genützt würde, so ein Angebot, aber es ist halt dann manchmal tatsächlich zu spät, wenn man am Tisch erst entdeckt, das und das wäre gut, ja.
Und man weiß genau, der Wein braucht 5-6 Stunden, um irgendwann trinkfertig zu sein. Also selbst wenn er gelüftet, dekantiert, das richtige Glas hat, richtig inszeniert wird, würde das niemals schaffen, an dem Abend seine Höchstform zu präsentieren. Das finde ich eigentlich schade.
Das ist total schade, ja.
Wie wichtig ist der Weinservice für dich, wenn du im Restaurant bist? Also das in deinem Sinne, auch in der Kommunikation mit dir, gelüftet, dekantiert wird. Gibt es irgendwas, was du ständig vermisst, was du vielleicht irgendwo mal gesehen hast, wo du schade findest, dass es nicht intensiver gelebt wird? Mhm. Also irgendwelche Rituale, irgendwelche Service-Elemente, worauf achtest du?
Also ich muss sagen, dass ich da in der Regel immer großes Vertrauen habe und eigentlich so gut wie nie da enttäuscht worden bin. Manchmal sind Temperaturen natürlich so ein bisschen ein Thema. Das ist mir auch schon in Sterne-Restaurants durchaus passiert, dass dann aus dem nachvollziehbaren Interesse, den Rotwein nicht zu warm zu servieren, dann war das Glas beschlagen und so. Und dann, aber gut, weißt du, am Ende, das sind jetzt auch alles nicht Dinge, die so einen Restaurantbesuch prägen. Also wir sind alle Menschen und nein, ich glaube, es gibt so eine Stolperfalle, die so was Traumatisches hat, vermutlich für beide Seiten. Und das hat mit dem Thema Kork zu tun. Das ist vermutlich einfach ein Phänomen, mit dem wir alle zusammen leben müssen. Ich meine, der größte anzunehmende Unfall ist halt so ein Korkschleicher oder der Verdacht auf denselben. Und ich meine, wir holen hier bei den Verkostungen, also wir haben zum Beispiel im Jahresanfang haben wir so eine 48-Stunden-Trophy gemacht, bei der wir also einen Wein 3 Tage lang verkostet haben. Kann man in Falstaff 1, 26 nachlesen, ist eine der absolut faszinierendsten Spannend. Proben. Aber da haben wir jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, von knapp 30 Flaschen haben wir bei 8 Flaschen die Konter geholt. Und es waren noch nicht mal alle Naturkork. Und von den 8 von den 8 Kontern, die wir geholt haben, war eine Flasche wirklich in beiden, waren, von einem Wein waren beide Flaschen eindeutig korkfehlerhaft. Von den anderen waren vier ziemlich deutliche Korkschleicher. Und das sind so die, Weine, bei denen es für mich ganz, ganz schwierig wird kommunikativ, weil ich bin ja selber auch Unternehmer. Ich sehe es dann auch, kann mich auch in die Lage des Gastronomen oder des Sommeliers, der Sommelier versetzen. Ist das jetzt, ist das so merklich, dass man da eine zweite Flasche verlangen kann? Ja, das ist wirklich, ich finde das extrem schwierig, weil natürlich macht dann der Korkschleicher, wenn er sich im Laufe des Abends vielleicht auch noch stärker entwickelt, das macht dann nicht wirklich Spaß, den zu trinken. Und auf der anderen Seite macht es auch keinen Spaß, den Besserwisser raushängen zu lassen und zu sagen, das geht so nicht. Aber ja, was ist die Alternative? Dass wir alle auf Schrauber umstellen, das weiß auch nicht. Oder auf Diam.
Nachdem wir in diesem Einspielern zumeist die großartigsten Weine dieser Weinwelt besprechen, also nach allem, was in diesen Weinvorstellungen an Philosophie, Geschichte, Geologie und menschlichen Größenwahn verhandelt wurde, kommt jetzt eine Dose. 330 Milliliter Kokoszucker, Wasser und auf dem Etikett eine Kokospalme. Und es ist mir eine Freude, genau dieses besondere Produkt hier vorzustellen, weil Cocotara Cream of Coconut genau das ist, was die meisten Weine nicht sind. Demokratisch. Keine Appellation, kein DOC, kein Konsortium, kein Barrique, keine Parkerpunkte. Nur eine Dose mit weißem Inhalt, der seit Jahrzehnten auf einer einzigen Mission ist. Den besten Pina Colada der Welt möglich zu machen. Und das ist keine Ambition, das ist, wenn man es recht betrachtet, Weltfrieden in Schichten. Und hier kommt die erste Pointe und die ist richtig gut. Die Kokosnuss ist nicht dominikanisch. Sie ist überhaupt nicht karibisch. Sie stammt aus Afrika. Wurde 1543 auf die Insel gebracht, mitten in die spanische Kolonialzeit, von Schiffen, die alles mitbrachten, was sich irgendwie nach Reichtum anfühlte. Und galt jahrhundertelang als Nebensache. Erst unter dem Diktator Trujillo, und ich hoffe, du gestattest mir diesen kleinen Ausflug in die Geschichte, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der die Dominikanische Republik mit der Eleganz eines schlechten Theaterstücks regierte, bekam die Kokospalme mehr politische Aufmerksamkeit. Nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil Kokos Geld bedeutete. Geld bedeutet Macht. Und Trujillo kannte den Unterschied zwischen beiden eigentlich nur theoretisch. Heute ist die Dominikanische Republik auf Platz 17 der weltgrößten Kokosproduzenten mit fast 300.000 Tonnen pro Jahr. Und jetzt wird's paradox, denn trotzdem importiert das Land inzwischen 25 Millionen Kokosnüsse jährlich. Weil die Anfrage das Angebot längst überholt hat, wie ein Motorrad einen Ochsenkarren. Und die Region Samaná im Nordosten der Insel ist das eigentliche Zentrum, die Coconut Coast. Nicht offiziell, aber inoffiziell. Und das mit Überzeugung. Von jemandem, der weiß, dass das wahr ist. Und aus diesen Palmen, aus diesem tropischen Boden, vulkanisch, warm, feucht, gleichzeitig bescheiden und fruchtbar, kommt das Fleisch, das in Cocotara landet. Nur das Beste vom Besten, wie der Hersteller sagt. Und wie man ihm glaubt, wenn man den Inhalt der Dose kostet. Wir bleiben bei der Geschichte. Und man muss die Geschichte der Pina Colada kennen, um Cream of Coconut zu verstehen. Nicht, weil der Cocktail das Produkt berühmt machte, obwohl er das tat, sondern weil die ganze Konstruktion so wunderbar zufällig ist, wie alle guten Dinge meistens zufällig sind. 1. August 1954. Carib Hilton, San Juan, Puerto Rico. Das Hotel ist das erste internationale Hilton außerhalb des amerikanischen Festlandes. Eröffnet 1949 Lieblingsquartier des Hollywood Jetsets, der diplomatischen Korps und all jener, die Geld haben und es am liebsten in der Nähe von Palmen ausgeben. Ramon Mojito Marrero. Der Barkeeper in der Beachcomber Bar bekommt den Auftrag, den Signature Drink des Hauses zu erfinden. Den Drink, der nach Puerto Rico schmeckt. Den Drink, den man nicht vergisst. Er experimentiert 3 Monate. Und dann weiß er rum. Kokosnusscreme, frischer Ananassaft, gestoßenes Eis. Und die Pina Colada war nicht mal von Anfang an ein Cocktail. Zuerst war sie ein Mocktail, eine Art Familiendrink für Hotelgäste, die ihre Kinder dabei hatten. Dann merkten die Gäste, das Ding mit dem Rum schmeckt noch besser. Und die Geschichte nahm ihren Lauf. 1978 wurde die Pina Colada offiziell zum Nationalgetränk Puerto Ricos erklärt. Und was die perfekte Pina Colada möglich machte, war die Cream of Coconut. Nicht frisch geriebene Kokoscreme, die aufwendig und unstandardisierbar war, sondern das fertige, gleichmäßig süße, abgeschmeckte Konzentrat, das Professor Ramon López Irizarry von der Universität in Puerto Rico kurz zuvor in seinem Labor entwickelt hatte. Er mixte das Fruchtfleisch reifer karibischer Kokosnüsse mit präzise abgestimmten Rohrzucker unter kontrolliertem Druck mit exakter Temperatur, bis eine homogen samtweiche Creme entstand. Und Cocotara folgt demselben Prinzip, demselben Respekt vor dem Produkt, derselben Logik, nimmt das Beste, standardisiert es so, dass es immer gleich gut ist. Und lasst dem Barkeeper den Rest tun. Das ist keine Vereinfachung, das ist Ingenieurkunst im Dienste der Freude. Milch weiß cremig, die Konsistenz liegt irgendwo zwischen Kondensmilch und weißem Pudding, fließt aber langsam, zieht sich, überzeugt durch Substanz. Man steckt den Löffel rein und denkt, das ist jetzt nicht nichts. Der Geruch ist direkt und ehrlich. Kokosnuss rein und ohne Umwege, mit dem spezifischen Süßton von Rohrzucker, der sich nicht aufdrängt. Kein künstliches Parfum, keine tropischen Fantasiearomen. Die Dominikanische Republik riecht nach Kokos. Und Cocotara riecht nach der Dominikanischen Republik. So einfach, so vollständig richtig. Und Schlumberger, der Meckenheimer Importeur, der Cocotara in den deutschsprachigen Markt bringt, hat mehr als 2800 Produkte im Portfolio versammelt. Von Spitzenchampagner bis hin zu Fass-Age-Rum. Dass Cocotara dabei ist, ist kein Ausrutscher. Es ist eine kuratorische Entscheidung. Wer die besten Cocktailzutaten der Welt versammeln will, kommt einfach an einer ordentlichen Cream of Coconut nicht vorbei. Und an dieser erst recht nicht.
Das ist eine allgemein sehr schwierige Situation. Ich finde zum Beispiel auch in der Probe, wenn man mit 10 Kollegen am Tisch sitzt und man merkt, okay, jetzt sind 5 Minuten vergangen, keiner hat irgendwas gesagt, man hat selber das Gefühl,
total,
das könnte
ein
Korkschmecker sein.
Total schwierig.
Ich entblöße ja die anderen, wenn ich sage, ey, habt ihr auch das Gefühl, dass der Kork hat? Weil die riechen rein und geben einige Sachen zum Besten und der Wein hat vielleicht so offensichtlich Kork oder es entwickelt sich. Der Wein bekommt automatisch einen Knacks, also in dem Augenblick, also man generiert oder man baut eine ganz, ganz schlechte Situation, die im Augenblick auf. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, wenn man nichts sagt. Also wie kann man das ansprechen? Wie kann man die Situation irgendwie gewinnbringend für alle irgendwie auflösen? Das finde ich schwierig. Auch manchmal, wenn man bei einer Tischverkostung ist, also bei einer Weinprobe und man sieht, die Flasche ist halb leer und man riecht rein und man sagt, der hat doch irgendwas, also entweder ein Schleicher oder einen direkten Kork. Die Flasche ist halb leer. Also damit stelle ich ja auch alle Kollegen vor mir bloß, die dann irgendwo dann nichts gesagt haben. Vielleicht waren sie auch zu höflich, vielleicht schmecken sie es nicht. Also was auch immer, der Winzer wird es vielleicht verkostet haben. Und wenn man dann selber hingeht und sagt, oh, der Wein könnte einen Korkschmecker haben. Im Restaurant von Kellnerseite war es für mich immer relativ einfach, dass ich das Gefühl hatte, selbst wenn ich jetzt in diesen vermeintlichen Diskurs gewinne, habe ich nichts gewonnen. Also da habe ich immer pro Gast gedacht und gedacht, selbst wenn er vielleicht einen Brettton hat in dem Augenblick und der Gast definiert das als Kork. Ja. Entweder kann man das irgendwie kommunikativ lösen, kann es erklären, aber wenn er der Meinung ist, hätte ich, auch wenn ich gewonnen hätte, nichts gewonnen. Und manchmal sind diese Situationen, wenn man die ganze Zeit drüber nachdenkt, die Flasche trinkt und sich überlegt, hat er jetzt was, hat er nichts, man nimmt sich die Freude komplett. Es ist natürlich für einen selber ganz, ganz schwer, wenn man im Restaurant sitzt und man hat diesen Schleicher und man weiß es nicht. Dann auch, soll man es ansprechen, soll man es nicht ansprechen? Wie lange ist ein Wein trinkbar? Ist er sofort, wenn die Frucht verschlossen ist, was Herr Kork oftmals als ersten Indikator praktiziert oder woran man erkennen kann, dass es ein Korkschmecker sein könnte oder ein Korkschleicher sein könnte, dass er weniger oder keine Frucht hat, ist es dann schon der Indikator oder ist der Wein einfach nur selber verschlossen? Wann kann ich ihn trinken? Wie lange kann ich ihn trinken? Soll ich ihn überhaupt trinken? Spannendes Thema.
Also es ist ein großes Dilemma und die Beschreibung der Kommunikationssituation, die du gegeben hast, die ist sowas von zutreffend. Also entweder killt man den Wein oder man killt die Gruppe. Das ist irrsinnig schwierig und ich habe es auch schon ganz oft erlebt, dass Weine, wenn man dann so gegen die Mehrheitsmeinung die Konterflasche geholt hat und die meiner Meinung nach besser war, dass der Wein am Ende dann trotzdem nicht so gut abgeschnitten hat, wie er vielleicht abgeschnitten. Vielleicht hätte er mit dem Korkfehler und ohne diese Irritation in der Kommunikation, vielleicht hätte er sogar am Ende noch bessere Bewertung bekommen als die klare Flasche, aber so mit diesem, es triggert natürlich immer was. So sind wir, ne? Also es triggert dann die Verunsicherung, darf ich dem jetzt eine hohe Punktzahl geben? Und also auch wenn man versucht, die Hierarchien in so einem Verkostungstisch immer so flach wie möglich zu halten, aber es passieren natürlich trotzdem Dinge, die Vorbehalte auslösen, Ängste, Scham, diese Gemengelage, und das ist super schwierig.
Aber nur Schrauber wäre für dich keine Alternative, hatte ich das richtig rausgehört? Oder lege ich dir jetzt was im Mund, was ich nicht möchte?
Naja, das ist, da bin ich auch unentschlossen. Also es gibt natürlich auch viele Gründe für den Naturkork, das leuchtet mir schon auch ein, dass man dieses Naturprodukt da drin haben will. Ich persönlich habe wenig Erfahrung mit geschraubten Rotweinen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt den 89er Leo Villascas mit dem Schrauber. Also ja, ich weiß es wirklich nicht. Also das ist natürlich ein befremdlicher Gedanke, aber wenn der Wein gut reift, dann muss man sagen, warum denn nicht? Also die Vorstellung mit dem Sauerstoffaustausch, das steht zumindest bei Emile Penaud schon so, dass eigentlich der Sauerstoff, der in der Flasche ist, ausreichen muss, um die Reifung hervorzubringen, dass man keinen Sauerstoff von außen braucht. Auf der anderen Seite schwören viele Winzer drauf, dass sie sagen, wir gehen lieber ein bisschen reduktiver in die Flasche und die Naturkorken sind nicht so gasdruckdicht, dass da nicht zusätzlich noch ein bisschen was passiert. Also ich bin am Ende unglaublich froh, dass ich kein Winzer bin und diese Entscheidung treffen muss. Es ist echt ein Pain in the neck. Und wir haben eigentlich in jedem Jahr haben wir ein, zwei Fälle hier in unserem Verkostungsbetrieb, wo wir tatsächlich von zwei Flaschen zwei Korkfehler haben und dann ich nehme die Korken immer zur Seite und rufe die Winzer an oder schreibe ihnen eine E-Mail und sage, wir haben hier den technischen K.O. und könnt ihr die Korken brauchen, kann ich die euch schicken oder ein Foto machen. Und das ist halt in sehr vielen Fällen dann wirklich ein Problem, wenn zwei Flaschen hintereinander ein Problem haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die nächsten 20 auch nicht alle klar sind. Also schwierig.
Ist so als Tipp eine ganz große Hilfestellung für die Winzer auch oftmals. Also es geht gar nicht um Reklamieren oder nicht Reklamieren, sondern dass die diese Informationen, welche Chargennummer
genau,
die Korken
haben. Genau, die meisten nehmen das ja auch.
Also dass man das weitergibt.
Die nehmen das alle mit großer Dankbarkeit auch an, weil sie das ist auch oft so, die haben die Weine gefüllt, dann haben sie es immer probiert und dann gehen die in Verkauf und solche Probleme tauchen dann erst mit der Zeit auf. Und die haben natürlich auch, sind froh um Argumentationshandhabe gegen ihren Lieferanten, klar. Apropos Schrauber. Ich habe hier eine Flasche Wein, die wir zusammen verkosten könnten. Von Franz Haas, Manna, 2023. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber... Die Flasche hat einen Schraubverschluss, also kommen wir um das Kork-Thema auf jeden Fall rum.
Ich habe mir erlaubt, den Wein auszusuchen. Von dem her war es hoffentlich in deinem Sinne, weil ich ausschließen wollte, dass du in diese Bewertungssituation reinrutschst. Deswegen keinen deutschen Wein. Deswegen auch kein irgendwie Bordeaux oder sonstiges, sondern etwas, was vertraut, aber trotzdem besonders ist. Ich mag den Manna von Franz Haas sehr, sehr gerne, weil es ja doch eine ganz, ganz eigene, sehr schräge Rebsortenkombination ist. Aus jetzt gerade beim 2023er 40% Riesling, 20% Chardonnay, 15% Gewürztraminer, Kerner und Sauvignon jeweils. Und das ist ja schon ungewöhnlicher, könnte es ja gar nicht sein, also sowohl zwei Diven wie Riesling und Chardonnay auf eine Bühne zu hieven, als das Ganze eben dann noch mit so Duftrebsorten wie Kerner Sauvignon und Gewürztraminer auszukleiden. Und für mich ist das, und das fand ich eben dabei sehr, sehr interessant, so ein Wein, der unglaublich schwer bewertbar wäre, weil er im Zuge, den Wein gibt es seit 95, im Zuge der Reife sich ständig wieder verändert und unterschiedlichst greifbar ist. Man hat das Gefühl, wenn ich den gereift probiere, als würden die Rebsorten einander die Staffelstäbe, die aromatischen Staffelstäbe in die Hand geben und sich ständig verändern. Das fand ich reizvoll.
Ich finde es immer im höchsten Maß spannend, wenn die sogenannten Bouquet-Sorten so dezent und fein daherkommen und einen nicht mit der Brechstange sozusagen gleich nicht vors Knie, sondern in die Nase schlagen. Ich habe den Franziskus Haas einmal bei einer Verkostung kennengelernt und erinnere ihn als ein unglaublich akribischen, immer wieder sich selbst hinterfragenden, einen wirklich detailversessenen und unglaublich pflichtbewussten Menschen. So würde ich ihn aus dieser, das ist sicher 20 Jahre her und ich glaube, er ist auch nicht mehr unter uns, der Franziskus Haas, aber ich habe wirklich diese Erinnerung an ihn und wenn ich mir diese Rebsorten-Cuvée wenn ich auf das beziehe, was ich von der Person Franz Haas erinnere, dann kann ich mir wirklich vorstellen, wie er da getüftelt hat und wie da die einzelnen Rebsorten sorgfältigst so miteinander kombiniert wurden, dass diese, wie du es beschreibst, diese Staffelübergabe möglich wird, dass so in jedem Reifestadium wieder eine andere Rebsorte scheint, aber ohne die anderen dabei komplett ins Off zu stellen, sondern eben so wie ein Solist in einem Ensemble zwar mal ein bisschen nach vorn auf die Bühne geht, aber so, dass die anderen trotzdem noch den Hintergrund bilden. Also das ist wirklich sehr eine ungemein raffinierte Cuvée, die man auch eigentlich ja bewerten könnte man sie schon, aber vor allem sollte man sie, glaube ich, trinken.
Und eben kombinieren, ich weiß nicht, ob du den Hintergrund dieses Weins und vor allen Dingen auch der Rebsortenkombination kennst. Er war ja mit seiner Frau, deswegen trägt er auch den Namen seiner Frau, dieser Wein Essen, und es war weit vor der Zeit, als Weinmenüs, also als Weinbegleitungen so verfügbar in der Gastronomie waren. Und er fand schade, dass er meistens einen Wein aussuchen musste, den man des Weines wegen getrunken hat, aber weniger wegen der Kombination, und wollte einen Wein kreieren und inszenieren, der die allein von der Rebsortenpräsenz und von der Entwicklungsfähigkeit die Eigenschaft hat, ein mehrgängiges Menü zu begleiten, und hat den Wein so aufgebaut. Ursprünglich resultierte er aus Riesling und Chardonnay, und Gewürztraminer und Sauvignon Blanc haben das Ganze ergänzt. Es variiert jedes Jahr so ein wenig, hat ihn so aufgebaut, dass er sich im Rahmen einer Menüfolge entwickelt. Also nicht nur, dass man immer wieder einen unterschiedlichen Wein im Glas hat, nicht nur, dass man eine ganz unterschiedlich angeordnete Dramaturgie in dem Wein hat, sondern die Entwicklung ist so nach Vorspeise, Suppe, Zwischengericht, Hauptgang und Dessert angeordnet, und so soll der Wein sich entwickeln. Das finde ich spannend, das finde ich so weitreichend gedacht, wie man es ganz, ganz selten, glaube ich, erlebt.
Super, super spannend, passt auch absolut auf mein Bild von Franziskus Haas, unglaubliche Reflexion und auch ein Vorstellungsvermögen. Ja, also so ein Wein, der so wie auf verschiedenen Seiten verschieden geschliffen ist, so dass immer wieder was anderes auch andocken kann oder dass sich das Licht anders bricht drin. Ja. Großartig. Also vielen Dank, dass du mir den, ich kannte den Wein tatsächlich nur dem Namen nach. Vielen Dank, dass du mich, dass du mir diesen Wein gezeigt hast, und den werde ich mit Sicherheit bei meinem nächsten Sommerurlaub auch mal mit einpacken und schauen, ob das, wenn ich den Wein nicht als Solisten, sondern in der Kombination genieße, was ich damit anstellen kann.
Zählt für dich oftmals der erste Eindruck bei dem Wein schon, oder gibst du ihm immer die Zeit, dass er aufblühen kann, dass er sich präsentieren kann, dass er, also wie lange brauchst du, um einen Wein so zu greifen? Ist es manchmal schon dieses erste Riechen, oder denkst du, der Wein ist jetzt gerade durch diesen Schraubverschluss, durch diesen ersten Luftkontakt, wo er erstmal erschrocken ist und dann langsam aufblüht, braucht eine gewisse Zeit, um sich da so zu präsentieren, dass du ihn identifizieren kannst?
Ja, ich glaube, vom ersten Eindruck kann man sich gar nicht frei machen. Der ist natürlich, das ist ein starker Reiz, aber ich meine, der spannende Aspekt der Verkostung, der passiert natürlich danach. Und wir haben es natürlich schon so oft erlebt. Also ich sage jetzt auch bewusst wir, weil ich selber genauso bin. Oft fängt man unwillkürlich an, dann zu sagen, ah, der und der Fehler und so. Und riecht, das bin ich ein bisschen nach Sauerkraut, und fängt dann an zu hadern und hier und da. Aber die Erfahrung, die ich sehr häufig mache, und das ist ja letztlich eine unglaublich beruhigende Erfahrung auch, ist halt doch die, dass die Fehler, so sie denn da sind, sehr häufig in den Hintergrund treten oder sich komplett verwandeln. Alles Reduktive verschwindet manchmal komplett, und dann kommen die Dinge zum Vorschein, die den Wein eigentlich ausmachen. Also erster Eindruck, ja, wichtig, aber um zu einer wirklich sattelfesten Begutachtung zu kommen, braucht man mindestens 10 Minuten, würde ich sagen. Je länger, desto besser, aber mit 10 Minuten kommt man schon relativ weit.
Finde ich total interessant von der Betrachtung, weil ein Weintrinker ja meistens dann, wenn er die Beschreibung hat und die Bepunktung auch, es ja dann auch nur in der ersten Minute versucht abzugleichen. Also die wenigsten setzen sich 10 Minuten, glaube ich, dann hin und versuchen, das dann zu rekonstruieren.
Ja, das ist auch so ein bisschen eine Idee bei dieser 48-Stunden-Trophy gewesen, weil da haben wir dann wirklich drei Probennotizen. Und ich weiß zwar nicht, wie viele Leser das machen, das werden wahrscheinlich nur wenige sein, aber selbst wenn man es gar nicht selber nachvollzieht, hat es doch einen gewissen Charme, diese drei Probennotizen von drei aufeinanderfolgenden Tagen zu lesen. Und das ist dann so wie so ein wie so ein Leporello, wo man, weiß nicht, erinnerst du dich an diese Daumenkinos?
Ja.
So drei, sind zwar nur drei und nicht 40 oder 80 oder so, aber du siehst trotzdem so ein bisschen die Bewegung in diesem lebendigen Wein. Und das wäre wahrscheinlich der maximale Genuss, den man aus Probennotizen ziehen kann.
Auch wenn die Sachen manchmal nicht direkt aufgegriffen werden. Also wenn Leser sich hinsetzen, den gleichen Wein nehmen, den über drei Tage probieren, das versuchen zu rekonstruieren in irgendeiner Form und Weise, um das irgendwie zu analysieren, ähnlich wie ihr das gemacht habt, regt es manchmal zum Nachdenken an und zum Bewusstsein oder dient einer ganz eigenen Bewusstseinserweiterung, dass man sagt, okay, ja, Wein braucht manchmal drei Tage, um sich irgendwie optimal zu präsentieren oder eben genau diese Seite zu offenbaren, die derjenige dort beschrieben hat. Und das ist so vom Ersten gar nicht greifbar. Und das finde ich dann der weitaus wichtigere Ansatz. Also, dass man einfach motiviert, weiterzudenken. Was ja dann letztlich auch mit den Berichten, die ihr zum Besten gebt oder die ihr schreibt, die ihr versucht zu recherchieren, ja auch möchte, dass man über den Boden spricht, über die Geschichte der Weingüter und einfach versucht, diese Ebene hinter dem eigentlichen Geschmack versucht zu greifen. Wie eben hier bei Franz Haas, das eigentlich fast der Erste war, der überhaupt in die Höhe gegangen ist, was heutzutage allgegenwärtig ist mit Klimaveränderung etc., wo Winzer mit ihren Weinbergslagen immer höher gehen wollen, hat er das schon vor Jahrzehnten gemacht, dass er auf 800 bis 1000 Meter gegangen ist, als es noch gar keine Weinbaugebiete waren. Und wenn man darum weiß, dann erkennt man den Tiefsinn nicht nur in dem Wein, nicht nur in dem Weingut, sondern eben auch in der gesamten Denkweise und betrachtet den Wein ganz anders. Und diese Informationen, diese Denkanstöße könnt ihr eben liefern. Mhm. Auch mit so drei Tagesproben, was wahrscheinlich kaum, also ich habe das vorher noch nie gehört, dass das publizistisch aufgearbeitet wurde oder aufgegriffen wurde.
Ja, und ich meine, ich glaube, der Franz Haas hat auch sowas Pionierhaftes gemacht, auch mit diesem Wein und auch mit dem mit der Wertschätzung der Höhenlagen. Ich glaube, wenn man auf eine gewisse Weise ganz naiv an Dingen rumdenkt, dann kommt man auf solche Ideen. Und ich glaube, er hat sogar Pinot Noir am Ätna gepflanzt. Kann das sein? Ich habe zwar diesen Wein nie im Glas gehabt, aber hat er das, glaube ich, bei dieser Verkostung hat er das erzählt, dass er das vorhat, oder ich erinnere die Zusammenhänge nicht mehr ganz. Und das war noch lang bevor die Ätna Rosso, bevor diese große Mode losbrach mit Terrenere und den anderen Weingütern dort. Aber was ich damit sagen will, es ist wieder aus dem vorsichtigen, langsamen Nachdenken kommen eben einem manchmal dann doch Einfälle, die Bestand haben und die zu Ideen führen, die sich weiterspinnen lassen. In diesem Fall jetzt zu einem Wein, der sozusagen die Dramaturgie eines Menüs schon in sich trägt, das unglaublich spannender, intelligenter Ansatz.
Und man versteht es anders, wenn man um die Geschichte weiß und wenn man ja die Person kennt, vielleicht einen Weinabend mit ihr verbracht oder mit ihm verbracht hat und sich austauschen konnte. Gibt es für dich eigentlich einen Menschen, mit dem du gerne mal Wein trinken würdest? Also jemand, den du gerne löchern würdest? Weil ich glaube, es gibt ja etliche, die mit dir gerne mal einen Wein trinken würden und einfach mal schauen würden, was ist da hinter Falstaff, hinter dem Wein geht und so weiter. Mhm. Und hast du jemanden, der dich interessieren würde? Einfach so über die Länge einer oder zweier oder dreier Flaschen?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen wahrscheinlich eine skurrile Antwort, aber ich würde unglaublich gern mal mit Önologen der Vergangenheit einen Wein trinken. Geht natürlich alles nicht mehr. Ja. Also wenn man so einen Émile Penaud oder Jules Chauvet oder vielleicht auch einen Klosterkellermeister aus dem Mittelalter. Ich fände das irrsinnig spannend zu sehen, welchen Blick andere Zeiten auf ihre, auf unsere Weine haben. Das ist natürlich ist ein Plan, eine Idee, die von vornherein im Bereich des Fantastischen ist. Aber das würde einfach eine Erkenntnis bringen, die uns vielleicht einfach auch auf Dauer verwehrt bleibt. Und wir können noch so an den Weinen, also jetzt bei den Bordelaiser Önologen aus den 60er, 70er Jahren, wir können an den Weinen noch so ein bisschen ablesen, was sie wohl gedacht haben, aber das ist natürlich dann sehr extrapoliert und sehr spekulativ oder auch so ein Henri Jaillet, das wäre natürlich großartig, mal mit dem eine Flasche Richebourg trinken zu können, aber das wird ja nicht passieren.
Aber ein toller Gedanke, also ein Gedanke, den bisher auch noch keiner hatte, das finde ich so spannend, ja, einfach mal zu schauen, auch welche Natürlichkeit Wein für die damals hatte. Das Erlebnis habe ich manchmal, wenn ich mich mit Winzern auseinandersetze, wie pragmatisch die eigentlich sind. Also wir versuchen da so verbale Luftschlösser aus dem Wein zu bauen und versuchen das zu idealisieren, zu inszenieren, da Momente mit zu erschaffen. Und die machen einfach Handwerk. Das in der Perfektion, die außergewöhnlich ist, aber sehen das im Prinzip in ihrem Tagesgeschäft dann viel mehr. Und das beeindruckt mich dann ja oftmals sehr, und wie das dort wäre, ob die Visionen hatten oder ob die einfach auch nur Handwerker waren.
Und welche Schlüsse sie aus ihren alltäglichen Notwendigkeiten gezogen haben.
Ja. Was wäre dein Leben für ein Wein, wenn es ein Wein wäre?
Ja, ich befürchte, je länger es dauert, desto mehr würde ich vermutlich in Richtung eines Sherry gehen. Aber auch da muss man natürlich sagen, ist ja das Faszinierende, ist ja auch die Frische in der Reife. Also auch wenn unsere Körper so einer gewissen Oxidation anheimfallen, muss das ja nicht heißen, dass der Genusswert verloren geht. Also mit so einer Manzanilla Passada wäre ich schon ganz
starker Vergleich, finde ich großartig, toll. Also wow, das allein diese Antwort offenbart so viele Gedankenfelder, die so nach und nach kommen, und das finde ich total faszinierend. Und wenn du jetzt in die Zukunft schauen würdest, hättest du noch irgendwelche Gedanken, Wünsche, Vorhaben, Ziele, irgendwas, was konkret wäre oder was vielleicht irgendwie außer ein Buch zu schreiben, wenn du irgendwann dich zur Ruhe setzt, wobei das eigentlich immer so eine undankbare Formulierung ist, also dann irgendwie so die letzte Lebensphase oder sich zur Ruhe zu setzen, weil meistens hat man ja dann keine Ruhe, sondern versucht dann Sachen zu bewegen, die man vorher zeitlich irgendwie nicht realisieren konnte. Aber hast du irgendwelche Vorhaben für die Zukunft, die spruchreif sind und wo du dich jetzt schon gedanklich hingibst?
Also ich hab auf jeden Fall in meinem Leben schon oft erlebt, dass man die besten Dinge wahrscheinlich gar nicht planen kann. Von daher bleib ich neugierig. Ich glaube, das ist wichtig. Dann muss man natürlich, das ist jetzt in meinem Alter kommen, diese Themen auch schon so langsam gesund bleiben. Ist wichtig. Kann man nicht planen oder erzwingen, aber man kann hoffen, dass es so ist. Und ich habe natürlich auch im Laufe der Jahrzehnte nach der frühen Sammlung aus den 70er Jahren mit den badischen Auslesen habe ich jetzt doch viele Weine im Keller, auf die ich mich freue, wenn ich sie mal mit Zeit genießen kann und wenn sie dann denn die richtige Reife erreicht haben. Genau, vielleicht gesund bleiben, genussfreudig bleiben, irgendwann den Keller austrinken und möge immer noch wieder genug Neues nachkommen, damit ich noch lange Zeit davon trinken kann.
Es gibt so viele Gedanken, die ich habe einfach sacken lassen, wo ich mir Zeit genommen habe, diese nochmal für mich zu rekonstruieren, nochmal zu überdenken, nochmal in die Tiefe zu gehen. Und ich mag deine wahnsinnige Erfahrung, ich mag deine natürliche, aber sehr komplexe Art, über die Dinge nachzudenken, die Weinwelt zu sehen, die Winzer zu wertschätzen, die Sommeliers anzuerkennen und die Kollegen zu würdigen. Das können wenige und das hat man in eigentlich jeder Silbe, in jedem Satz herauserkennen können. Deine wahnsinnige Wertschätzung für die Gesellschaft, für die Weingesellschaft, aber eben auch weit darüber hinaus. Vielen lieben Dank, lieber Uli, dass du unser Gast warst. Es war ein Geschenk, es war eine Bereicherung, es war auch von der Worttiefe, von der Gedankenstruktur, von deinem Fachwissen. Einfach Gänsehaut pur. Vielen lieben Dank, eine große Ehre, eine große Freude. Und noch ein ganz großes Dankeschön an dich als Zuhörer. Es ist immer schwierig, wenn ich von dir zum Beispiel Uli spreche und ich sage du und dann möchte ich den Zuhörer ansprechen. Wie sage ich ihn dann? Dich als Zuhörer klingt irgendwie nicht ganz so persönlich, aber ja, für dich als Zuhörer. Es ist persönlich und liebevoll gemeint, denn ich bin dankbar dafür, dass du bis zum Schluss gehört hast, dass du hoffentlich nicht nur eine Folge gehört hast. Wäre super dankbar, wenn du uns dein Feedback gibst. Gerne per E-Mail unter silvio@sommelier.website. Per Instagram-Nachricht oder als Kommentar oder bei Spotify kann man es auch kommentieren. Vielen lieben Dank dafür, würde ich mich wahnsinnig freuen. Und für eine Bewertung wäre ich mehr als dankbar, denn das ist für uns wichtig. Das ist wie unsere Währung, das bringt uns ganz viel in der Sichtbarkeit, dass wir einfach vorankommen, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir dort bleiben, wo wir sind. Denn dann freuen wir uns alle, die Sommeliers, die Branche und auch die Schlumberger Gruppe, die dieses Projekt unterstützen, schon seit über 2 Jahren. Und zur Schlumberger Gruppe gehören die Handelshäuser Segnitz von Siovini, Schlumberger und natürlich auch das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Ihr seid an unserer Seite, ihr begleitet uns, ihr unterstützt uns und ihr finanziert uns. Und dank euch kann ich sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast, nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Dr. Ulrich Sauter reisen wir nach Süddeutschland zu einem der absoluten Sommelier-Talente, zu Anna Uether.
Ich heiße Jan Tiampon und ich bin Winzer im Château Robin und Clos Fontaine in Saint-Cybard und Belvès de Castillon. Das ist östlich von das Bordeaux-Gebiet in der Nähe von Saint-Emilion, zwischen Saint-Emilion und Bergerac eigentlich, also Montravel, au Montravel, Saint-Emilion. Und wir sind da in den Hügel von Saint-Emilion eingekasselt. Und wir sind in Bio, biodynamisch arbeiten wir. Wir haben auch das Projekt Vitipool, das ist das Projekt mit den Hühnern. Und da habe ich vor 15 Jahren mal Ulrich Sauter getroffen. Es war sehr, sehr lustig. Ich kam in eine Verkostung und da saß ein Mann mit einem Computer, sehr, 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 sehr konzentriert auf seine Verkostung. Und ich dachte, Mensch, vielleicht ist es der Herr Gerstl aus der Schweiz, der immer so tüchtig mit seinem Computer und Laptop da verkostet und sehr seriös alles notiert. Und das war der nicht. Das war einfach ein Mann, den ich nicht konnte. Und da habe ich mich vorgestellt und ihn gefragt, wer sind Sie und so, darf ich ihn fragen? Und er stand auf und in ein perfekt Französisch: Bonjour, je m'appelle Ulrich. Ulrich Sauter. Und je viens de Hambourg. Ah, okay. Ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt, muss ich schon sagen. Und da haben wir ein bisschen rumgequatscht und danach habe ich ihn ganz zufälligerweise regelmäßig getroffen und so hat uns unsere Freundschaft angefangen. Da haben wir uns immer begrüßt, ganz nett, und er war sehr, sehr, immer sehr seriös und das ist der einzige in den tausenden Leuten, die man trifft,
der Einzige, der sich einfach die Zeit nimmt. Er nimmt sich die Zeit, jede Probe sehr seriös einfach zu probieren. Und das ist selten in diese Welt heute, dass Leute Zeit nehmen, um ihren Job und ihre Arbeit in der Tiefe zu bearbeiten. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, muss ich schon sagen. Und dann ist er natürlich immer nach Bordeaux gekommen. Wir haben uns immer regelmäßig getroffen. Und er guckt sich alles einfach an. Er guckt sich natürlich die Weine an, guckt sich die Weinberge an. Er guckt sich die Reben an, guckt sich die Böden an. Er fragt immer ganz viel. Und ich weiß ganz genau, wenn ich den Ulrich treffe, dann muss ich mich schon darauf vorbereiten, erstens ein bisschen Zeit zu haben und zweitens ganz viele technische Fragen zu beantworten, was natürlich immer sehr viel Spaß macht. Und deswegen, also sich zu treffen, ist immer eine sehr große Freude. Ein Moment, was sehr, sehr wertvoll ist. Deswegen ist diese Freundschaft mit Herrn Sauter, also Ulrich, einfach zu schätzen. Und er hat zum Beispiel, er war eine der führenden Personen, eine Perspektive, eine riesige Verkostung, eine vertikale Verkostung von Château Tertre-Rotteboeuf von François Midjaville zu machen. Und dabei haben wir fast alle Jahrgänge seit dem Anfang von François bis in den Jahre 2014, 15, wenn ich mich nicht irre, einfach verkostet in Hamburg an der Hanse Lounge. Das war einfach einmalig und das hat er damals auf den Fuß gebracht. Muss ich schon sagen, das ist nicht so einfach. Und insbesondere auch François zum Reisen zu bringen. Und das hat er gemacht. Das heißt, er hat die Kontakte und diese menschliche einfach Takt, dass die Leute einfach ihnen auch folgen und mit Begeisterung. Voilà. So, je vais pas continuer à parler en allemand, sinon je vais me tromper, je vais faire des, raconter des bêtises. Also ich mache weiter. Und also nur zu sagen, das ist einfach eine sehr, sehr wertvolle und langfristige Freundschaft, hoffe ich, zwischen Hamburg und Bordeaux. Danke, Ulrich. Bis bald.